Hagelwitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 101. Wir sind ja Binärgewitter, deswegen ist es garantiert eine Binärzahl, oder?
Ja, ja. Und welche ist es? Mhm. Eins ist das erste, ja. Zwei wäre die zweite Zahl, die aber nicht da ist. Und drei wäre die vier.
Na, Ingo, das ergibt eins plus
vier sind fünf.
Ja. Genau. Oh. Binärgewitter 5.
Fünf, eine Hand, einmal punchen.
Einmal den Ingo punchen, weil er einfach so verplant ist.
Weil er kein Binär kann.
Nee. Ingo ist einfach so verplant.
Müsste ich ja noch rechnen im Kopf.
Das ist ja, 4 plus 1 ja, rechnen ist schon echt.
Genau, das hart. Weißt du, das habe ich irgendwann nach der Grundschule habe ich das aufgehört.
Ja. Das ist ja gut, dass binär du mittlerweile an der Hochschule arbeitest.
Ich finde es geil, dass du an der Grundschule binär schon hattest.
Ja. Halt nur bis 1 gezählt.
1 ist 1.
0-1, 0-1.
Okay, machen wir weiter.
Ja. Heute mit Matt.
Hi.
Mit Felix.
Ja.
Und Flighty.
Internet.
Nee, hol die Pilze.
Nee, die Pilze, die dafür ist gerade keine Saison. Momentan ziehe ich dir Basilikum auf der Fensterbank.
Haben wir auch Basilikum. Mhm. Und Tomaten, wenn auch schon langsam reif, sind noch grün, aber...
Nee, Tomaten habe ich leider keine, da habe ich nicht dran gedacht. Und jetzt ist, glaube ich, ein bisschen spät. Aber ja, man kann nicht
Kürbisse,
alles haben.
Kürbisse haben wir auch.
Kürbisse sind cool, kann man gut Suppe draus machen.
Ja, und die kannst du ausschnitzen nachher und dann Lampen reinstellen.
Heißt doch auf Suppe.
Lass einmal weitermachen.
Ja, der Felix und ich kochen, so lange war es, ja.
Ich bin der Vorantreiber heute.
Ist okay.
Ich warte einfach zu oft ab.
Der Kameltreiber.
Nicht in Ordnung einfach.
Genau, kommen wir zum Toten der Woche. Heinz Semanek ist tot.
Krass.
Toter Mensch. Was kann der? Was konnte der?
Was hat der gemacht?
Das ist ein Österreicher. Und Computerpionier.
Mhm. Krass.
Und der ist tot. Aber ich meine, er ist 94 Jahre alt geworden. Hat die TU Wien mitgeteilt. Mhm. Deswegen haben wir den jetzt mal aufgenommen. Hat der Chat gesagt. Okay, ich kenne den gar nicht jetzt mal so. Bernd hat gesagt.
Bernd hat es gesagt. Bernd hat gesagt, der ist wichtig.
Bernd hat gesagt, der ist wichtig, aber wir müssen ihn aufnehmen.
Aus diesem Krautschan hat gesagt, der ist wichtig.
Ja, also Vorreiter der Computerwissenschaften in dem Land unter uns da.
Ja, okay, cool.
Ja.
Oder auch, eigentlich ist es schade, weil er ist gestorben.
Genau, traurige Geschichte, ist gestorben. Aber ich meine, wenn jemand 94 Jahre alt wird und eine Koryphäe in seinem Bereich war, dann ist einfach auch gut.
Ja. Genau, dann ist einfach mal gut.
Dann ist mal gut.
Einfach nicht Koryphäe werden, dann musst du auch nicht sterben.
Genau, niemals.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Das heißt, du musst trotzdem sterben?
Ja, du musst auf jeden Fall sterben. Shit. Also ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Wir müssen alle sterben. Man einfrieren. Kann alles kaputt machen.
Einfrieren.
Und wir müssen alle sterben. Ja. Hätten wir das schon geklärt. Auch gestorben ist nach ganz, ganz kurzer Zeit schon Flighty's Netzwerkkabel.
Das ist richtig.
Oh nein.
Das ist eine ganz schön traurige Geschichte.
Ist der Bobse abgegangen?
Das ist eigentlich noch eine viel traurigere Geschichte. Ich habe das Kabel hier so mühsam durch die Wohnung verlegt und habe das dann unter dem, im Flur habe ich so einen Laminatboden, da habe ich es unten drunter durchgelegt, um zum Router zu kommen, damit man da nicht drüber stolpert und damit es nicht im Weg ist, und weil so ein Kabel sieht halt immer scheiße aus, wenn es durch die Wohnung liegt. Stellt sich raus, das hat sich beim unten drunter durchziehen so leicht verdreht und das war dann halt so ein Flachbandkabel. Und dann bin ich da ein, zwei Mal über den Boden drüber gelaufen und dann war es das mal mit dem Kabel. Das ist futsch.
Krass.
Awkward.
Traue Geschichte.
Ja.
Ja.
Naja, also, also die Moral der Geschichte ist, passt lieber drauf auf, wenn ihr flache Netzwerkkabel unter Böden durchlegt, dass sie auch gerade liegen, ohne sich zu verdrehen.
Jetzt musst du wieder WLAN unterm Boden verlegen.
Oh, ja, ganz traurige Geschichte. Ja, nee, momentan habe ich jetzt hier mein 20-Meter-Kabel wieder durch die Wohnung gezogen, weil ansonsten ist ja die Sprachqualität hier doof und so.
Ja.
Ja.
Ja, sonst können wir dich nicht, leider nicht mit reinnehmen hier, weil über WLAN bist du einfach nicht zu ertragen.
Ja, genauso wie manche Leute über Mumble nicht zu ertragen sind, aber. Ja, wir haben Tumblr, habe ich gehört.
Ja, den hat Matt ausgegraben.
Airbnb hat uns mal wieder mit einem Tumblr versorgt.
Ja.
Airbnb, ja.
Das ist eigentlich ein cooles Unternehmen, so.
Ja, jetzt noch viel cooler. Weil
nachdem sie ein cooles Logo
haben. Sie haben sich ein tolles neues Logo machen lassen.
Von das wem war denn das?
So
von den Leuten von Pornhub? Oder?
Die haben bei Pornhub gefragt, ob sie noch irgendwie so ein Draft übrig haben.
Ob sie noch so ein Logo übrig hätten.
Mhm. Ne, das hat sogar einen Namen. Jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, wie das Ding heißt.
Ich glaube, das ist Dickbutt.
Nee, nicht ganz, fast.
Dickbutt von
Bello.
Bello. Das ist ein Bello.
Ja, das ist das Symbol der Zugehörigkeit. Ja.
Aha.
Zugehören
so.
Was?
So darf das auch verstanden werden.
Naja, ich meine, wenn man Fantasie anwendet, dann ist es irgendwie, dann bildet es quasi beide primären Geschlechtsmerkmale von Männlein und Weiblein ab.
Genau, und ist damit vollkommen richtig gegendert.
Ja, also es ist zumindest richtig gegendert.
Vielleicht für die falsche Firma.
Ja. 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 Ich hab heut irgendwie einen lustigen Tweet gelesen, irgendwie stand irgendwie drin, ja, normalerweise sind so 15% aller Zeit geht beim Logo-Design geht dafür drauf, dass das Logo weder Genitalien noch eine Swastika abbildet.
Ja,
das und das Logo von Airbnb bildet keine Swastika ab.
Die Zeit haben sie sich einfach mal gespart.
Die haben sie ja wieder 15% genommen. Halt.
Ja.
Haben dann halt nur eins gefunden, was nicht aussieht wie ein Swastika.
Ja.
Also
ja.
Es ist echt schwer, da was Unverfängliches in dem Logo zu sehen.
Ja.
Vielleicht
ja.
So hat es ja auch nichts.
Das Unverfänglichste, das ich hier in dem Tumblr noch finden kann, ist, dass sie es mal umgedreht haben und dann sieht es halt aus wie E.T.'s Kopf, wenn man Augen einmalt.
Aber ja,
auf jeden Fall sehr schön.
Also es ist
Felix,
ist richtig gegendert.
Was? Ich bin schuld?
Ja, war. Ja, dass der Titelbot nicht richtig korrekt funktioniert.
Was? Der Titelbot funktioniert hart.
Nee, funktioniert nicht. Du hast ihn nicht geklärt.
Ja, dann muss ich ihn halt klären, warte.
Tut mir leid, Flydie, dass ich dich untergebrochen habe.
Ja, mach mal weiter. Untergebrochen, genau.
Ja, nee, ist auch okay so. Also, das
ja,
Airbnb-Logo muss nach Hause telefonieren und
ja.
Ja, ist, glaube ich, alles so gesagt. Es ist,
wird man sich riesig freuen, wenn man dann irgendwann mal wieder so bei Airbnb wo pennt.
Ja.
Eigentlich müsste das jetzt an jedes Apartment, an jedes Haus, ja, außen so, wie bei so Läden, so, weißt du, so, wir unterstützen auch, muss dann so ein Aufkleber dran.
Ja. Ja, nee, das ist einfach das Logo für Habt Sex in unseren Betten.
Ja,
ja.
Das ist auch nett.
Ja. Also ich finde, dafür ist doch Airbnb gut. Ja. Oder seht ihr das so etwa anders?
Ja.
Ich glaube, wir machen nächstes Thema.
Ja. Okay. Danke, Felix.
Kein
Danke,
Problem.
Dass du heute den Antreiber machst. Du kannst gleich weitermachen, ja.
Oh ja, antreiben. Was ist denn jetzt das nächste?
Follow-up steht da.
Was ist das, ein Follow-up?
Wir hatten in der letzten oder
das
vorletzten...
Last from the Past, sag mal. Kannst du
Last from the Past, Entschuldigung.
Damn it.
Wie lange machst du denn jetzt eigentlich hier schon mit? Du müsstest doch mal langsam unsere Kategorien
kennen. Lern doch mal unsere ganzen immer wieder neu ausgedachten Kategorien endlich kennen.
Genau,
ja, ich habe mir eine neue ausgedacht.
Mal alles Blablabla der Woche, was wir bis jetzt schon jemals benutzt haben.
Toshikim.com, ja.
Nee, ist es nicht. Ist ja auch nicht BGH-Urteil der Woche oder so.
Doch,
ist
das
ja,
hättest du zum Beispiel machen können.
Nee, ist es ja nicht, weil es ist ja nicht vom BGH.
Ja, von wem sonst?
Map, map. Es ist in den USA gemacht worden, da gibt's kein BGH.
Da gibt's nur das?
Da gibt's Judges.
Vom Judge, Judge der Woche.
Ein Federal Judge.
Federal Judge der Woche.
Federal Judge. Ja, wir hatten's ja mal davon, dass der BGH hier in Deutschland geurteilt hat, dass wenn ich jetzt irgendwie im Internet hart irgendwie Schwachsinn verzapfe auf irgendwelchen Bewertungsplattformen oder so, dass diese Bewertungsplattformen nicht verpflichtet sind, außer es handelt sich um was die Staatsanwaltschaft interessiert, dass sie nicht verpflichtet sind, dem da sozusagen Rufgeschädigten oder wie auch immer meine Daten rauszugeben. So ist das in Deutschland. In den USA ist es jetzt leider gerade andersrum.
In America. Ja,
America. Tja. Da kriegst du dann sozusagen die Adresse, damit du die Leute punchen kannst. Zumindest gab es jetzt eben mal einen Fall, dass halt bei so einem, was ist das, wie nennt man das, Nahrungsergänzungsmittel nennt man das, glaube ich, am neutralsten noch, jemand halt irgendwie auch negative Reviews drunter geschrieben hat und dann hat der Hersteller irgendwie erwirkt, dass er jetzt wissen darf, wer das ist und dass Amazon das rausgeben muss.
Und ja, was macht der Hersteller dann damit?
Punchen?
Oder?
Einfach ja, nur hart durchpunchen. Wahrscheinlich fährt er mit dem Zeug, das er da so produziert, bei ihm vorbei und sagt, so,
jetzt gehen wir zusammen.
Jetzt fülle ich dich mal ordentlich ab damit.
Genau, jetzt lass uns mal ins Fitnessstudio gehen und mal drüber reden, warum du das Zeug nicht magst.
Genau.
Ne?
Jetzt gehen sie erstmal schön zu so einer Airbnb-Wohnung und dann weißt du, was passiert.
da steht dann plötzlich so ein 55-Gallonen-Fass Gleitmittel. Und dann
ganz zufälligerweise, ich weiß nicht, wo das ja kommt, hat aber gute Bewertung gehabt. Ja. Genau.
Ja. Siehst du hier, das kriegt gute Bewertung.
Das hat er gemocht. Das wussten sie dann nicht auch.
Ja, so ist das.
Hm? Gott sei Dank haben wir das geklärt.
Ja. Also passt auf, wenn ihr in den USA irgendwelche Leute verunglimpft im Internet.
Sonst werdet ihr nämlich
Airbnb-ed
einfach richtig fies.
Genau. Dann gibt's was Neues aus dem anderen Thema, das uns immer mal wieder beschäftigt, zusammengelötete Elektronik.
Also wir kommen jetzt zu News.
Ja. Genau, jetzt sind wir bei unserer relativ stabilen Kategorie News.
Gleich nach Tod der Woche.
Die zwei Kategorien, die wir immer haben. Es gibt ein minor Update für den Raspberry Pi. Und zwar ist das nicht der Raspberry Pi 2, den so viele erwarten, sondern das ist eher so der 1.5.
Also
ist
Plus, oder? Einfach
Raspberry Pi Model B Plus. Also es gibt ja ein Model A und es gibt ein Model B und das ist Model B und dann Plus. Das hat irgendwie im Wesentlichen, glaube ich, 2 USB-Ports mehr und mehr GPIO-Pins.
Genau.
Und es nimmt jetzt Micro-SD statt normale SD.
Und was noch ist, was mich davor super hart gewundert hat, dass es überhaupt ist, dass jetzt der Formfaktor einfach eckig ist und nicht so, dass irgendwie der Ethernet-Port so ein Stück raussteht und alles so ein bisschen verknippelt ist.
Aber das ist doch zum Beispiel total behindert jetzt.
Ja, das war davor behindert und jetzt ist es richtig.
Ja, nee,
politisch.
Das Ding ist halt einfach, ich habe schon irgendwie so ein Raspberry Pi und ich habe dafür Infrastruktur und ich sehe halt überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie ein B-Plus-Model zu kaufen.
Nee, musst auch nicht.
Nee, weil das macht halt, es macht halt nichts. Also ich finde, die einzige Sache, die es fast besser macht, also die es ein bisschen besser macht, ist, dass es hier bessere Audioqualität verspricht am Klinkenport. Das habe ich ja letztes Mal bemängelt bei unserem Raspberry Pi. Aber so ist es halt, du kannst halt die ganzen Cases, die es auf dem Markt gibt, nicht mehr verwenden. Gut, du hast mehr USB-Ports.
Nee, aber zu den Cases, wenn du dir einen Raspberry Pi davor gekauft hast, dann hast du dir entweder einen Case dazu gekauft oder nicht. Aber du hast nicht 10 Cases bei dir rumliegen, wo du jetzt denkst, ja, jetzt kaufe ich mal Raspberry Pi.
Ja, dazu. Aber du wirst jetzt, also wenn du das so da einsetzen willst, wo du es bisher eingesetzt hast,
dann machst du schon das Richtige.
Also es wäre ja cool, wenn du jetzt nur den Raspberry Pi hättest wechseln müssen und nicht noch gleich noch einen Case mitkauft.
Aber
weil in der Regel ersetzt du den Raspberry Pi.
Ja, nee, auch wenn du dir einen neuen Raspberry Pi mit einem neuen Case kaufst, musst du jetzt unglaublich aufpassen, dass der Raspberry Pi auf das Case drauf passt.
Oh, Model B Plus Compatible.
Ja, ist nee, weil, nee, weil da, davor konntest du dir halt einfach irgendein x-beliebiges Raspberry Pi Case kaufen und das hat halt gepasst.
Ja, das ist eine traurige Geschichte, dass man jetzt aufpassen muss.
Es ist halt auch nicht so, dass es jetzt beim Raspberry Pi 2 dann wiederum den Formfaktor hat, weil das wird wahrscheinlich wieder einen neuen Formfaktor
geben. Und es ist vollkommen egal, weil, wie gesagt, entweder hast du einen Case oder du hast halt keinen Case. Und du, also wenn es irgendwie doppelt so schnell wäre und irgendwie alles tausendmal besser könnte, dann könnte man überlegen, ob man das Case recycelt und das alte Ding wegwirft oder was auch immer damit macht. Aber so. Es ist halt wirklich nur so, wenn du dir jetzt quasi auf diesen Raspberry-Zeugs aufmerksam geworden bist, dann könntest du jetzt das kaufen und das ist halt cooler als das davor. Das ist einfach nur.
Ja, also es ist jetzt kein Weltuntergang, dass das nicht zusammenpasst.
Also ich würde mir auch keinen Raspberry Pi kaufen, damit ich meinen alten ersetze, weil es macht ja auch gar keinen Sinn. Mhm. Weil du benutzt das Ding normalerweise für einen ganz bestimmten Zweck. Und dafür funktioniert es für dich. Und dafür brauchst du nicht die neue Version davon, weil es funktioniert für dich gerade.
Ja, allerdings muss ich halt auch sagen, der Raspberry Pi,
der funktioniert jetzt immer noch nicht ganz gut. Ja.
Der Raspberry Pi, der ist jetzt mittlerweile auch schon irgendwie 2 Jahre alt. Und damals war die Hardware dann irgendwie von den Specs noch ganz okay. Ja. Aber ich finde halt mittlerweile, da hätten sie zumindest mal ein bisschen schnelleren Prozessor oder ein bisschen mehr RAM drauf löten können, anstatt irgendwie hier nur zu sagen, oh, wir haben ein neues, tolles Modell und es hat irgendwie 2 USB-Ports mehr. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht.
Also
da fehlt mir so ein bisschen der Mehrwert.
Wie gesagt, meine, ich sage immer noch, dass man, wenn man jetzt einen Raspberry Pi hat, dann braucht man den neuen nicht, weil es macht gerade das Richtige. Und was du haben willst, ist halt wenn, mehr Energie. Und das haben sie halt nicht gebracht. Das heißt, du kaufst einfach nicht die neuen.
Easy ja. as that. Es ist halt einfach so ein Zwischenschritt.
Genau. Es ist,
für alle, die das, jetzt das neu ja bei, vielleicht auf den Raspberry Pi aufsteigen,
also dieses ganze,
könnt ihr überlegen.
Dieses ganze, wir machen das Ding nochmal hübsch und neu, das ist ja gar nichts Neues. Das gibt es ja bei Apple und bei anderen Firmen auch ganz oft. Dass du quasi sagst, okay, ist eigentlich das Gleiche, nur sieht hübscher aus. Und dann gibt es halt Leute, die kaufen es nochmal, weil sie halt voll die Fanboys sind. Und es gibt halt Leute, die dann sagen, okay, funktioniert immer auch genauso.
Ja. Naja, das Problem, die Sache ist halt nur die, dass im Normalfall mit jedem Redesign neue Hardware mitkommt oder bessere Specs, dass halt, du hast eine schnellere
CPU plus eine bessere
Kamera.
Dann ist es was anderes. Nee, ich rede wirklich von Sachen, wo du nur ein Facelifting machst, genau. Und das gibt es auch oft
genug. Aber ich glaube, jetzt in der Computerwelt ist es nicht so üblich. Normalerweise wird dann auch gleich noch irgendwie bessere Hardware mit eingeführt.
Zum Beispiel beim iMac oder wovon redest du jetzt?
Keine Ahnung, bei generell bei Computerdingen, sage ich mal, im Normalfall.
Ja, dann ist aber kein Facelifting, das ist nicht das, was ich meine.
Okay.
Also das ist tatsächlich, wenn du ein Upgrade machst, dann kaufen sich die Leute, weil es mehr Energie hat. Mhm. Oder halt nicht, wenn sie sagen, dass ihr Zeug noch gut genug ist. Und genau dieses gut genug ist gerade beim Raspberry Pi der Fall, so sehe ich das jedenfalls.
Also beim Facelift kann es schon auch sein, dass du wenigstens mal so 100 MHz mehr hast oder weniger.
Ja,
also das kann schon sein.
Ja, okay, dann sind es 100 MHz, aber das ist nichts.
Es ist nichts Revolutionäres, weil genau. Dann wäre es wirklich eine neue Version.
Genau.
Bei Autos ist es ja auch so, die sehen halt ein bisschen anders aus und haben vielleicht ein Assistenzsystem mehr.
Zum Beispiel jetzt der neue Smart, der rausgekommen ist, das sieht halt auch nur ein bisschen anders aus. Das ist immer noch ein Smart.
Ja, weil den wird es auch als Viersitzer geben. Das ist eine Premiere.
So wie der Smart V4?
Ja, aber auf der Basis. Anders. Auf der Kurzradbasis, also auf der Basis des kurzen Radstands. Wie auch immer, ja.
Ja, aber es ist.
Aber ja, die Autohersteller sind auf jeden Fall die größten, wenn es um Facelifting geht.
Ja, weil da können sie neu verkaufen, ohne dass sie sich wirklich Gedanken gedrückt
haben. Was einfach irgendwie mit dem Hammer drei neue Knicke in die Karosserie rein
sagt. Und sagt,
hier,
das ist geil.
Jetzt Facelift 2013. So. Facelift 2014.
Der das gab es ja auch bei dem Golf quasi jedes Jahr oder so. Ich weiß nicht.
Yeah.
Gefühlt jedes Jahr.
Ja. Yeah.
Naja, weiß nicht, wie es aussieht.
Ja, so ein paar Jahre geht eine Golf-Generation immer. Egal. Ja,
Golf.
Dann.
Okay, machen wir weiter.
Flighty.
Screw us over.
Ja, das fand ich ganz interessant. Das ist so ein Forum-Post, da bin ich auf Twitter drauf gestoßen. Und ich fand es ganz interessant. Da gab es ein Indie-Game, das hieß Horns. Das ist war mal ein Kickstarter-Projekt und hat irgendwie $28.000 eingenommen und ist so, weil der Entwickler halt ganz interessant drin, also daran interessiert war, in Go geschrieben. Und der Post, der erklärt dann so ein bisschen, was da eigentlich das Problem ist. Und sagen wir mal, das Ende vom Lied ist halt, in Go hast du jetzt keinen so ein Dependency-Versionsmanagement, sondern im Endeffekt trägst du halt eine GitHub-URL oder eine andere Repo-URL ein und das Build-System holt sich die Sachen dann aus dem Git und baut das zusammen. Und der hat ja da halt irgendwie diverse Dependencies drin und jetzt baut das Projekt halt nicht mehr, weil sich halt das Go-Ökosystem auch schnell weiter bewegt und so weiter. Und jetzt sind sie mittlerweile halt nicht mehr in der Lage, auf dem Originalrechner des Originalentwicklers das Zeug zu bauen. Was ich interessant finde, weil das ist so ein Problem, was ich jetzt bisher gar nicht so richtig gesehen habe, weil in den meisten Fällen ist es ja wirklich so, dass du zwar dir mit irgendwie Updates von Dependencies ins Knie schießen kannst, aber im Normalfall, wenn du daran nicht rumfuschst, dann hast du über die Versionierung dann zumindest in der Hinsicht eine Stabilität, als dass du das irgendwie unter Kontrolle hast, wann denn jetzt wie Sachen abgedatet werden. Aber Go scheint das nicht zu haben. Das fand ich interessant und irgendwie.
Das heißt, du kannst immer nur das Neueste nehmen, oder was?
Ja. Wie ist das? So habe ich das verstanden.
Weil, wenn du wenigstens sagen könntest, okay, die Revision wäre jetzt cool, wenn ich die benutzen würde, weil das würde ja schon reichen eigentlich. Ist ja quasi wie eine Version.
Mhm.
Also den Hash, den.
Ja.
Weil sie sagst, so Git Hash 1, 2, 3, 4, 5.
Genau.
Aber das gibt's gar nicht, das ist ja dann voll blöd.
Also ich kann ja tatsächlich, ich hab mich mit Go noch nicht in der Hinsicht so weit aus, also ich wollte demnächst mal irgendwie so ein kleineres Projekt mal irgendwie so, um mal ein bisschen die Finger schmutzig zu machen, in Go machen, vielleicht kann ich dir dann später was dazu sagen. So wie ich das verstanden habe, also wenn, dann musst du, also wenn es die Möglichkeit dazu gibt, dann musst du das explizit bei jedem Projekt angeben, aber oder bei jeder Dependency angeben, aber standardmäßig scheint es nicht der Fall zu sein, was ich sehr irritierend finde, ja.
Ja, gut. Also ich hatte ja auch mal ein altes Projekt in Node.js und da war das einfach, das war 2 Jahre alt und es war quasi nicht mehr benutzbar, weil du die alte Node-Version nirgendwo mehr herbekommen hast.
Ja.
Und dann war es wirklich so, dass ich den Shit nachziehen musste.
Mhm.
Also aber ich musste den ganzen Shit updaten, alles, was sich irgendwie geändert hat in der ganzen Zeit, das war ganz schön viel.
Ja, das ist ein Problem, aber da hättest du, sagen wir mal, vorausgesetzt, du hättest auf deinem Computer noch die alte Node-Version gehabt, dann wäre es wenigstens gelaufen. Derjenige, der hat ja noch den Compiler und sonst was drauf gehabt, aber die ganzen Dependencies haben halt nicht mehr funktioniert.
Ja, bei Go ist es aber eh so, wenn du das Projekt baust, dann hast du eine Binary am Ende, die kannst du doppelklicken.
Das ist richtig.
Und das reicht ja wohl und das ist ja wohl viel cooler als der Node.js-Shit, der dann einfach gar nicht mehr läuft.
Das ist richtig, aber wenn du halt an einem Spiel entwickeln willst und das irgendwie übernimmst von jemandem anderen und das dann selbst auf der Maschine vom Originalautor nicht mehr baut, dann hast du halt schon ein Problem.
Oh, ja.
Ja, ist nur so eine Sache, weil ich irgendwie
ja, traurig.
Also ich finde Go immer noch recht interessant so als Programmiersprache. Ich will mir das auch demnächst mal so irgendwie so spaßeshalber mal angucken. Ist aber was man sich wahrscheinlich dann mal irgendwie dessen bewusst sein muss, damit man da nicht in solche Probleme reinläuft.
Ja. Ich guck mal nach, ob Go das wirklich nicht kann, weil ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht
vorstellen. Du kannst währenddessen mal recherchieren. Ich muss auch zugeben, das ist jetzt irgendwie auch nur das Halbwissen, was ich aus diesem Blog, aus diesem Forum-Post noch viel schlimmer entnommen habe. Ich weiß, dass Go das mit den GitHub-Repos und so weiter macht, aber ich weiß nicht, wie es mit der Versionierung da so konkret aussieht. Also ich weiß, dass du da standardmäßig auf jeden Fall nicht irgendwie Release-Versionen oder sonst was spezifizierst. Aber wir können also uns da ja auch gerne berichtigen lassen.
Ja, ist auf jeden Fall blöd, dass da scheinbar was kaputt gegangen ist. Also.
Naja, es ist halt, sagen wir mal, wegen dem Spiel ist es mir total egal, um ehrlich zu sein. Ich wollte die Sache nur mal generell ansprechen, weil so, sagen wir mal, Dependencies für Projekte, die dann irgendwann später mal wieder weiterentwickelt werden sollen, die dann quasi verhindern, dass man das Projekt überhaupt irgendwie zum Laufen kriegt, ist halt immer so ein Problem. Ich kenne das auch aus meinen alten Node-Projekten. Ich habe so viele Sachen, die ich mal irgendwann früher in Node gebaut habe und so, die ich jetzt halt irgendwie nicht mehr anfasse, weil ich ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt da anfange, irgendwie rumzumachen, dann muss ich irgendwie nachgucken, welche APIs haben sich zwischen den Versionen geändert, dann muss ich mein ganzes Zeug upgraden, dann werden irgendwelche der Dependencies vielleicht überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Das ist bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ein komplettes Projekt nicht baut. Aber das ist schon irgendwie was, wo ich mir jetzt da mittlerweile auch so langsam meine Gedanken mache, will ich mir so viel Third-Party-Code in meine Sachen reinlinken, weil ich nicht weiß, was mit dem Code später passiert.
Also bei Go gibt es wohl ein Tool, das nennt sich GoDeb und ich glaube, es ist sogar standardmäßig dabei.
Mhm.
Und damit kannst du Revisions locken. Also
okay.
Dann sagst du, okay, ich hätte gerne den Revision-Hash. Das heißt,
er hat
das gemacht und ist einfach ein Kacknoob.
So ist es. Naja.
Ja.
Ja.
Doch, auf jeden Fall. Okay. Weil wenn es jetzt keiner mehr benutzen kann, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Und es muss nicht immer zwangsläufig an der Programmiersprache liegen.
Nee, das muss, also in dem Fall liegt es ja jetzt auch nicht direkt an der Programmiersprache, sondern im Ökosystem außenrum. Aber ich fand es halt schon erstaunlich, dass es irgendwie so weit kommt, dann, dass so ein Projekt, was jetzt wirklich wahrscheinlich irgendwie so eine größere Volkschaft hat, dass das überhaupt nicht mehr tut.
Ja, gut.
Ich meine, im Zweifelsfall kann man schon sagen, ja, okay, da muss man halt gucken, welche Dependencies sich geändert haben und dann kann man die wieder updaten und sagen wir mal, wenn man da eine Weile dran rumfrickelt, dann tut es schon noch irgendwie, aber das ist halt auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Also ich finde es halt immer sehr anstrengend, solche Projekte noch rumliegen zu haben, weil das ist dann halt so, das sind so Altlasten, da habe ich dann eigentlich gar keine Lust, das noch anzufassen, weil ich ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt mit diesem Projekt anfange, dann bin ich, bis ich mal zu dem Punkt komme, wo ich irgendwie was Kreatives machen kann, bin ich schon wieder so genervt, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe. Und also ich finde es dann halt in der Hinsicht sehr schwierig, aber das ist halt, ich glaube, das ist in jedem Ökosystem, wenn man dann halt mal einen Code eine Weile liegen lässt.
Naja, da muss man immer dabei bleiben, dann würden die Probleme nicht auftreten.
Ja, es ist halt
Code. Ja, Ingo, das ist halt irgendwie so ein Zeitproblem.
Ja, ja.
Das ist halt, ja, es ist halt auch eine Motivationsfrage. Meine Interessen verschieben sich ja auch ständig.
Ja, das heißt ja nicht, dass du alle Projekte fortführen musst, aber ich meine, normalerweise, wenn du halt bezahlt in Lohn und Brot bist du an einem Projekt dran und arbeitest an dem halt immer weiter und dann ist es halt nicht das Problem.
Ja, wir reden ja jetzt nicht, also ich in meinem Fall rede jetzt nicht von Projekten, die ich irgendwie beruflich mache. Um ganz ehrlich zu sein, bei mir beruflich passieren würde, dann würde ich sagen, okay, dann muss ich die Zeit halt investieren, es wieder zum Laufen zu bringen, das ist mein Job. Aber mir, also ich rede jetzt hier explizit von Projekten, die ich so irgendwie privat mache, wo ich dann halt ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt dieses Projekt anfasse, dann bin ich jetzt irgendwie nur mal ein paar Stunden damit beschäftigt, die Dependencies abzudaten und das alles wieder zum Laufen zu bringen, wie es mal war. Und nach den paar Stunden, dann habe ich meistens schon keine Lust mehr, deswegen lasse ich es halt im Normalfall schon von vornherein. Aber das ist halt auch einfach so ein Ding, wo man halt sich irgendwie drüber bewusst sein muss, was man denn irgendwie hier tut. Und sagen wir mal so, vor ein paar Jahren, als ich noch mit Node und sonst was rumgespielt habe, da war ich halt auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, hab ich die Probleme noch nicht so richtig gesehen, was so irgendwie Bleeding Edge und sonstige Dinge mit sich bringt. Aber hey.
Da war man ja auch verblendet.
Nee, ich würde es nicht verblendet sagen. Ich würde einfach sagen, ich bin mittlerweile halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht.
Langweiliger.
Ja, vielleicht bin ich ein bisschen langweiliger geworden.
Genau, du bist jetzt, du arbeitest halt jetzt, du bist ja kein Student mehr. Cooler heißer Scheiß ist nicht mehr so wichtig.
Naja, ich beschäftige mich schon noch gerne mit coolem heißem Scheiß, aber ich habe halt irgendwie auch ansonsten noch Interessen, die halt irgendwie Zeit brauchen. Und so.
Okay, dann.
So ist es halt. Mal weiter.
Was das mit Go? Kommen wir zum Best Breach Browser?
Ja, also ist schon ein bisschen älter, habe ich aber letztens noch gesehen. Ja, das ist jetzt hier irgendwie der Browser aus dem Web, also wo wir gerade von Bleeding Edge waren, das ist jetzt der Browser, der in JavaScript geschrieben ist.
Yo, dog, I heard you like browsers, so I put in some browsers in your browser.
Ja, das ist, okay, ja, nee, das, ja, das ist sogar nicht nur Browser, sondern das ist dann irgendwie, also auf der untersten Schicht läuft der Browser quasi in Node. Und jedes Plugin, was du dafür schreibst, ist ein eigener Node-Prozess, die dann über Interprozesskommunikation miteinander reden. Und auf Node drauf läuft dann quasi ein Chromium,
ja,
als ein runtergestrippter Chromium, der quasi nur das HTML-Rendering und so weiter macht. Und obendrauf liegt dann quasi noch ein Layer, der HTML, CSS, JavaScript ist, mit dem dann quasi das UI implementiert ist. Und sagen wir mal, also aus der Technologiesicht finde ich das ja schon spannend. Also ich habe den Browser jetzt, ich habe ihn vorhin mal runtergeladen, ich habe ihn tatsächlich noch nicht ausgeführt. Ich weiß nicht, was er jetzt denn tatsächlich tut.
Ja, er läuft, aber hat eine scheiß Usability.
Ja.
Da gab's nochmal einen Browser, also, der hieß Usable, glaube ich.
Ja.
Und das war einfach fucking die größte Lüge.
Ja, er war einfach nicht usable.
Ja, das war aber auch genau das Gleiche. Also es war irgendwie irgendwas ganz Kleines und dann WebKit.
Das Ding ist jetzt auch nicht klein, das ist fast 60 Megabyte groß.
Ja, und wenn du es auspackst auf dem Mac, sind es 180 Megabyte.
Bam.
Jo.
Bam.
Das ist natürlich voll der kleine Browser.
Ja. Smart, embeddable.
Ja, nee.
Smart auf jeden Fall.
Ja.
Usable, alles gute Sachen.
Alles.
Hackable.
Naja, ich
find, sorry, aber bei sowas kaufe ich mir doch lieber einen Kartoffelsalat.
Also, das ist richtig.
Also, Kartoffelsalat. Bevor ich mir einen Browser in Browser baue.
Aber es geht.
Geht's noch?
Es geht.
Ja, schön.
Nee, also ich finde das halt einfach als Tech-Demo mal interessant. Ich kann mir jetzt spontan, also ich habe jetzt spontan überhaupt keinen Anwendungszweck dafür und ich denke mir halt auch, okay, moderne Browser, da ist auch viel vom UI, ist auch skriptbar und ist in HTML und CSS und JavaScript. Die ganzen Extensions für Browser lassen sich so schreiben, aber das ist jetzt halt mal ein Projekt, was so von Grund auf auf diesen Tech-Stack quasi aufsetzt. Und
von Grund auf aufsetzen ist aber auch ein bisschen
weird. Naja, okay, er nimmt halt Chromium. Ja, und dann hast du eigentlich schon mal einen fertigen Browser. Und
das heißt, er nimmt quasi den Browser, macht die ganzen guten Sachen weg und dann sagt er, hier ist es.
Genau, ist fertig. Hier,
aber es kann eigentlich nichts und du musst alles neu bauen.
Ja, also, was man ihn lassen muss, sie haben eine hübsche Website.
Ja. Ja, und dann ist natürlich verkauft.
Direkt. Ja. Nee, also
ich kostet das Ding 50 Euro, kein Problem.
Ich bin mal gespannt, ich mache jetzt mal ein Experiment. Ich mache in dem Breach, oh, ich habe ihn schon wieder gelöscht, verdammt.
Breach auf?
Ja, genau, die Seite von dem Breach auf und schau, ob die performt.
Ja, das ist ja auch nur ein Chromium drunter, das ist natürlich performt.
Ja, aber der ist ja auf JavaScript oben drauf genüpst und so.
Ja, gut. Das ist,
also ja, ich, gut.
Ich habe ja gedacht, das ist so ein Hacker-Browser, aber das ist...
nee, ist es, glaube ich.
Gehackter Browser.
Ja, sagen wir mal, es ist ein gehackter Browser, der irgendwie... Ich weiß noch nicht richtig, was er will. Also,
was willst du von mir?
Also, es könnte cool werden. Ich bin mir momentan noch nicht sicher, aber ich bin mir auch noch nicht sicher, was das Projekt jetzt eigentlich bewirken will, außer jetzt mal irgendwie eine coole Tech-Demo zu zeigen, also in einer coolen Tech-Demo zu zeigen, was geht.
Ja, also, wäre ja auch genug. Also, ich meine,
lustig daran, ich kann mal kurz hier durch die First Launch Experience führen. Lustig daran ist, du machst die App auf, und also den Browser, ne? Und dann sagt er zuallererst mal, ja, ist schön, das ist jetzt hier ein Browser. Wir machen hier drin alles in Modulen. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas haben willst wie einen Tab-Strip oben, dass du überhaupt Tabs aufmachen und Webseiten ansurfen kannst, dann installierst du jetzt erstmal hier Modstrip. Und dann ist drunter einfach nur ein Button, ja, okay, installiere Modstrip. Und dann kommt ein Dialog und dann sagt er, ja, ich gehe jetzt mal zu GitHub und schau mal nach Modulen. So. Aus irgendeinem Grund, ich habe den Browser gerade komplett den Breach gelöscht und neu gemacht, kommt das jetzt nicht mehr, ist halt irgendwo in den Preferences schon abgelegt. Ja, so. Jetzt gehen wir mir auf breach.cc.
Bei mir entpackt das Ding noch nicht mal.
Ja, geht so. Performen. Okay, scrollen kann er dann nicht mehr.
Ja, aber dafür brauchst du das neue Plugin.
Mod Scroll.
Wow. Und das Bookmarks-Plugin
brauchst du auch noch nicht installiert, oder? Ganz ehrlich, also für einen Kartoffelsalat habe ich halt einfach einen praktischen Anwendungsfall.
Ja, nee, was ich da halt auch in der Sicht als Problem sehe, ist, dass da halt auch alles jetzt ein eigener Unix-Prozess ist. Also das ist zwar eigentlich so aus der Sicherheitssicht ist das eigentlich ganz cool, aber in modernen Browsern ist es halt so, okay, da ist jedes Tab ein Browser, ein eigener Prozess, und die einzelnen Plugins, die laufen, glaube ich, auch noch immer in einer extra Sandbox. Aber dann, wenn das halt so ist, dass irgendwie deine fucking Tab-Bar oder deine fucking Bookmarks-Bar.
Aber das ist dann bloß ein Prozess mehr bei den 100 Prozessen, wenn du 100 Tabs aufmachst, ist auch fucking.
Ja, ich habe halt keine 100 Tabs offen. Ich habe halt irgendwie.
Solltest vielleicht damit dann anfangen. Dann.
Nee, ich habe halt einfach 5 Tabs offen. Das reicht auch.
Interessant,
ich hab 100 auch.
Interessant an der Sache ist übrigens noch, dass der Breach ist 32-Bit.
Oh Gott.
Sinnvollerweise. Weil, also jetzt zumindest kommt. Auf macOS, weil Chrome ja immer noch 32-Bit ist. Ich habe jetzt hier gerade mal so mein System-Activity-Dings aufgemacht und lasse mir mal so von allen Prozessen hier, und ich habe wirklich viel Zeug nebenher laufen, das anzeigen. Und die einzigen fucking Prozesse, die noch 32-Bit sind, sind diese ganzen Chromium-Bitches.
Bitch!
Alles andere ist mittlerweile 64-Bit, nur Chromium nicht.
Krass. Tja.
Also,
dann benutzt doch alle wieder Firefox.
Jo.
Kann ich das bei Linux sehen eigentlich?
Die sind wahrscheinlich 16-Bit. Ah, nee, Dropbox.
Dropbox ist auch noch 32-Bit. Skype ist 32-Bit.
Na gut, Skype.
Ja, Skype ist ja aber auch aus dem gleichen Haus.
Spotify, Hindenburg ist noch 32-Bit. Ja gut, es gibt schon noch ein paar Sachen, aber hauptsächlich sind es tatsächlich diese Chrome-Geschichten. Also,
ja,
okay.
Bei mir ist es die hatten ja auch echt genug Zeit bei Chrome. Ja.
Also ich habe tatsächlich keine 32-Bit-Prozesse bei mir.
Ich habe hier gerade irgendwie sieben Google Chrome Helper-Prozesse, die alle auf Not Responding stehen.
Verstehe ich immer auch.
So ist es halt. Benutzt einfach einen Firefox, weil da hast du auch 300 Millionen Prozesse gleichzeitig. Aber die sind alle funktionieren.
Kannst du machen, ja.
Kannst schon machen.
Kannst ja, du gut. machen, ist dann halt Kacke, ne?
Ja. Schade. Das Einzige, was bei mir 32-Bit ist, ist normalerweise nur Wine mit den ganzen 32-Shit. Aber das benutze ich zum Glück nicht.
Gute Sache.
Ja.
Ja.
Okay, alle Passwortmanager sind kaputt? Waren kaputt?
Ja.
Wollten nee, kaputt
alle,
sein?
Alle Online-Passwortmanager.
Ja,
waren.
Was? Ja, also definiere mal Online-Passwortmanager.
Zum Beispiel OnePass oder dieses...
Sind das Services, wo ich online meine Passwörter ablege?
LastPass, RoboForm, MyOneLogin, Passwordbox.
Aber Firefox sind nicht?
Nee.
Also das sind quasi welche, die also bei denen man seine Passwörter mit dem Webservice synchronisiert. Das meinst du mit online?
Richtig.
Weil genau. ich habe ja zum Beispiel auch hier OnePassword.
Ja, das auch.
Das auch. Ja. Aber das hat ja gar keinen Webservice.
Achso, MyOneLogin, sorry.
OnePassword legt das ja lokal ab und man
OnePassword auch. OnePassword auch. Also alles, was irgendwie so sich in deinen Browser reinkrepelt.
Ach so, weil man sie über den Browser angreifen konnte, oder?
Ja, genau. Also das geht tatsächlich darum, es gab eine Firma, die hat sich mal mit diesen ganzen lustigen Passwortmanager auseinandergesetzt, die sich so in deinen Browser reinkrepeln, damit sie dir halt die ganze Arbeit abnehmen, beim Passwort eingeben, und haben sich das mal angeschaut und haben halt über verschiedenste Wege, zum Beispiel, also das Einfachste war Cross-Site-Request-Forgery, wo du dann quasi direkt die Passwörter an geschickt bekommst, wenn du das Problem hast. Oder mit Java-Plugins, also das war, glaube ich, bei OnePassword so, dass du ein Java-Plugin nachgeladen wurde beziehungsweise ausgeführt wurde, und das hat dann auch die ganzen Passwörter von dieser Webseite abgegriffen. Und das gab es halt für diese ganzen Online- oder beziehungsweise für diese ganzen Passwortmanager. Diese Probleme, die wurden dann alle auch gefixt, aber schlimm genug, dass es überhaupt so war und dass dann quasi alle direkt kaputt gegangen sind, wenn die sich einmal richtig angeschaut werden. Und das ist schon eine fiese Sache eigentlich.
Ja, also ich finde das ganz interessant. Weißt du, wann die gefixt wurden bei den einzelnen Diensten?
Ich glaube, hier ist das PDF. Das PDF ist von... Also der Report ist auf jeden Fall von... Oh Gott, steht natürlich kein fucking Dokument, kein Datum dabei. Also der Artikel selber ist relativ frisch. Und man weiß halt nicht, wie lange davor die Firma, beziehungsweise die Security-Firma, sich mit den anderen auseinandergesetzt hat, bevor sie das gepublished haben. Aber ich denke schon, dass es ein bisschen länger her ist. Und dass quasi davor theoretisch alles kaputt war. Das ist schon ganz schön dieses.
Also ich weiß, dass es bei OnePassword so ist, dass die irgendwie mittlerweile mit Version 4 haben, die so ein lokales Helper-Programm mitgebracht, was quasi so als einzelner Prozess lebt, wo dann quasi nur das Browser-Plugin über WebSockets mit dem Teil kommuniziert. Und so quasi, dass normale Webseiten da gar nicht rauskommen und die... Also ich hatte auch schon Fälle, wo ich irgendwie mal den Chrome an die falsche Stelle installiert hatte, wo es dann irgendwie zu, hier Signatur passt nicht mehr und sonst was Problemen kam.
Also was hier steht, if you are concerned that you've used Bookmarklets before September 2013 on not trustworthy sites, you may consider changing them. Das heißt, das ist auch schon alles relativ lange her.
Okay. Ja gut, dann kann es tatsächlich noch sein, dass es noch irgendwie alte Versionen von OnePassword waren oder von, also ich weiß nicht, ich habe jetzt in den letzten Jahren hauptsächlich OnePassword benutzt, deswegen mache ich mir in der Hinsicht jetzt Gedanken. Ja.
Wenn du es also genau wissen willst, dann musst du es, glaube ich, nochmal genau lesen, weil die haben ein Paper geschrieben, wo sie es dann alles zusammengefasst haben, und dann kannst du vielleicht härter darüber reden nächstes Mal.
Ja.
Was natürlich eine coole Sache wäre.
Ja, im Zweifelsfall einfach mal öfters Passwörter ändern. Ne?
Genau.
Genau, einfach alle einfach durch.
Wenigstens von den wichtigen Sachen.
Jo.
Und nicht immer das gleiche Passwort benutzen. Und so.
Auf keinen Fall das gleiche Passwort benutzen.
So, machen wir weiter.
Dann kommen wir zum Punkt, Hell is freezing over, habe ich gehört.
Echt? Oh mein Gott.
Also ich habe davon nichts mit, ich wusste gar nicht, dass Apple und IBM sich irgendwie gar nicht mögen. Aber ja, war wohl so. Und jetzt
1984, damals so.
Damals ist es halt schlecht.
Ach so, IBM waren da noch die Bösen und ja. Apple waren die Guten und heute ist andersrum, oder?
Nee, heute
haben sie sich beide lieb.
Ja, aber beide sind evil aus unserer Sicht.
Sagst du.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Ja.
Du findest Apple gut.
Gut, okay.
Ja. Ich sag mal einfach ja.
Ja, genau.
Ohne das jetzt groß differenziert zu betrachten. Das Erste war natürlich dann gleich, dass alle gerade so diese Reaktion hatten mit, jetzt machen Apple und IBM doch auf einmal miteinander rum. Ja, das haben sie doch schon vor Jahren gemacht mit den Power-PCs. Also die waren ganz früher mal so in den 80ern, ja, also als PC versus Mac damals.
Als IBM noch was mit PCs zu tun hatte.
Genau, als IBM noch PCs gebaut und verkauft hat. Damals waren Apple und IBM
immer ein IBM war.
Gewissermaßen, ja. So, da waren sie halt hier Erzfeinde und dann haben sie irgendwann auch eher so Partner, was Hardware und so weiter anging. Und was jetzt im Prinzip passiert ist, ist, sie haben, meine Einschätzung davon ist, sie haben einfach ein Label auf was draufgeklatscht, was so oder so passiert wäre. Offiziell heißt es jetzt hier, IBM und Apple partnern zusammen, und zwar so, dass IBM und Apple zusammen gewisse Apps entwickeln.
Cloud Chisel, oder?
Einfach? Ja, Cloud, Big Data, Bullshit Bingo und so weiter. Ja, nice. So. Das Ganze erhält dann den Marketingnamen IBM Mobile First for iOS Solutions.
Yeah.
Sowas kann nur von IBM kommen.
Nice.
Gleichzeitig hat Apple angekündigt, dass sie gewisse Apple Care Offerings für Enterprise machen werden. Und IBM wiederum hat gesagt, ja, sie werden in Zukunft halt auch sozusagen in ihre Lösung mit eingebunden Hardware verkaufen. Also ist ja logisch, wenn jetzt der IBM-Consultant dir hier sagt, hier, guck mal, folgende Systemlösung haben wir für dich und die läuft halt nur auf dem iPad, ja, dann verkauft er dir das iPad halt gleich mit.
Ja,
also im Wesentlichen heißt das eigentlich nur eins, IBM verkauft jetzt auch Apple-Hardware und Apple öffnet sich ein bisschen vielleicht zu IBM. Also ich glaube keine Sekunde daran, dass die irgendwie Zugriff auf irgendwelche Private APIs oder so bei Apple kriegen, um coolere Apps machen zu können als andere. Glaube ich nicht. Sondern das ist einfach, also aus meiner Sicht ist es einfach nur ein Label, das jetzt wo drauf geklatscht wird, damit im Enterprise-Bereich das besser funktioniert mit dem Verkaufen von iOS-Devices.
Okay.
Ja, also ich meine, ist ja für Apple auch legitim und wenn natürlich IBM auch davon irgendwas hat, dann werden die das schon.
Ja.
Also,
weil IBM also hat einfach einen Standfuß in dem ganzen Enterprise-Business.
Das ist genau, das ist ja genau der Punkt. Also Apple hat halt die Chance gewittert, da jetzt reinzukommen und IBM hat halt wahrscheinlich gemerkt, dass das ganze andere, was sie da bisher verkauft haben, irgendwie
nicht
mehr zieht. Oder vielleicht auch einfach, dass sie da mal neue Märkte erschließen müssen oder dass sie halt auch
alte Märkte.
Es ist ja leider einfach so, du gehst zu irgendeinem Mittelständler hin und willst ihm irgendwas verticken und dann sagen dir vielleicht die Leute, mit denen du da normalerweise redest, sowas wie, oh ja, wir finden dieses iPad schon ganz toll, aber es passt halt überhaupt nicht in die IT-Landschaft.
Ja.
Ja, und auf dieser Ebene funktioniert sowas halt super, wenn du sagen kannst, ich habe hier ein Papier, auf dem steht, das ist eine IBM Mobile First iOS Solution. Damit ist die voll kompatibel.
Das passt, das auf dem Papier steht, das passt in eure.
Genau, auf dem Papier steht, passt. Genau. Und drunter steht eine Rechnung, bezahlt.
Genau. Und ist teuer, halt deswegen muss es so, Enterprise sein.
Ja, also man könnte jetzt auch einfach sagen, dass Apple es auf indirektem Wege geschafft hat, Vertriebsleistungen der IBM zu nutzen.
Ja.
Ja, und ist auch nicht schlecht.
IBM macht garantiert da auch Cash Money mit.
So. Sicher. Sicher.
Noch eine Gruppe, die sich zusammengetan hat und wo man nur denkt, warum, weswegen, wer hat da eigentlich was davon, sind Dropbox und die Telekom.
Ja, Dropbox und Deutsche Telekom.
Deutsche Telekom,
Deutsch.
Aber nicht in Deutschland. Das
ja,
Lustige
genau.
ist, die machen Dropbox auf die Handys drauf von der Telekom, aber nicht in Deutschland.
Ja, in select Central and Eastern European countries, außer Germany. Also, macht voll Sinn, ja. Naja, wir haben ja vorher kurz drüber geredet. Ich verstehe auch nicht genau, worauf sie da hinaus wollen, weil, also, was bringt Dropbox das und was bringt das der Telekom? Wenn sie den Leuten auf Android-Devices Dropbox preloaden, Dropbox ist nicht was, das, also.
Ja, also, ich bin ja Meinung, das Ding sagt dann, sobald du das erste Foto machst, irgendwie, oh, ich bin die Dropbox, du kannst hier alles reinladen.
Ja, natürlich.
Ja, das macht er ja. Macht auf jeden Fall.
Ja, genau. Schon so. Also,
machen Sie sich einen Account, ihr Leben wird besser dadurch.
Ja. Das ist das Einzige, wie das funktionieren kann, weil also Dropbox macht das
halt
ja,
irgendwie drei.
Dropbox macht das nur, um Neukunden zu gewinnen.
Ja, und die Telekom macht das, um damit die Leute dickere Tarife zahlen, damit ihr Handy mehr Dropbox synken kann. Vielleicht.
Ich glaube, die Telekom kriegt einfach nur Fettgeld von Dropbox.
Ich wollte auch
ja,
sagen,
das kann
die
natürlich
Telekom
auch
kriegt Cash Money und ist fertig. Und der ist doch egal, was sie auf ihr fucking Telefon macht. Die würden auch die Cancer-App drauf machen, wenn die dafür Geld bekommen.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Nee, höchstwahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich, die machen es einfach.
Ja.
So,
ja.
Hier, du kriegst Free Poop-App Und dafür kriegen wir Geld.
Obwohl, also die Telekom hat ja auch ihr eigenes
Telekom Media Center.
Telekom
Media Center, genau. Ja, aber das kann nicht synken. Das kann gar nichts.
Benutzt
das
ist halt
nur, ein Backend. Ja, das ist aber ganz cool. Also du hast 25 GB, die du quasi kostenlos einfach so bekommst.
Ja, und was macht man dann damit?
Du
und
kannst da Backups drauf machen.
Wie kommt man da dran eigentlich?
Du kannst es dich einfach einloggen. Du musst nicht Telekom-Kunde sein.
Was mich an der Sache mal interessieren würde, ist
aber warum schreiben sie nicht dafür eine App?
Sie reden jetzt hier von Dropbox und Deutsche Telekom. Dropbox ist klar, das ist eine Firma, das ist ein Konzern, wie auch immer. Aber Deutsche Telekom, aber in anderen Ländern, also ich kenne mich jetzt da gerade zu wenig aus, um zu wissen, also in welchen anderen europäischen Ländern hat die Deutsche Telekom denn eine Tochtermarke?
Tschechien, genau, Polen,
Österreich, Griechenland, such dir, you name it, Belgien.
Ja, aber also die treten ja da natürlich nicht als Deutsche Telekom dann auf, sondern
doch, die treten tatsächlich als Deutsche Telekom auf.
Ja.
What?
Ja.
Gut, das sind halt alles.
Also manchmal sind es Kooperationen. Manchmal sind es Kooperationen, aber wenn du in Tschechien oder so fährst, hast du halt Deutsche Telekom, CZ. Da heißt T-Mobile heißt es da immer noch.
Ja,
nur bei uns heißt es ja Telekom, weil ich verstehe es ja auch nicht.
Telekom.de.
Also hier, wenn du dir mal diese Weltkarte anschaust, die kann ich auch verlinken, dann hast du hier überall die Deutsche Telekom. Und zwar ganz viel groß USA, Kanada.
Das muss ich jetzt auch mal sehen.
In Südafrika.
Moment, aber das ist ja ein Stück weit Milchmädchen, weil also auch in USA zum Beispiel heißt das ja auch nicht Deutsche Telekom, sondern das heißt T-Mobile USA.
Früher hieß es ja immer
also
T-Mobile.
Es ist klar, dass ein Weltkonzern wie die Deutsche Telekom in so vielen Ländern vertreten ist. Was ich mich frage ist, heißt das überall Deutsche Telekom? Und das tut es ja anscheinend nicht, sondern
Marken. Also in vielen Ländern heißt es tatsächlich T-Mobile und dann Länderkürzel. Also T-Mobile USA, T-Mobile CZ, T-Mobile. Such mich mal. Manchmal sind es natürlich Kooperationen, wo die Telekom irgendwie der kleinere Partner ist oder das Ding nicht umgebrandet hat oder so.
Ja, aber die Deutsche Telekom, die sieht sich selber auch gegliedert in vier Säulen. Die heißen T-Com, T-Mobile, T-Online und T-Systems. Das ist quasi, die sagen von sich selber, Deutsche Telekom ist diese vier Sachen. Und das heißt, wenn du sagst, T-Mobile ist irgendwann, dann hast du auch Deutsche Telekom. Mhm. So wie, quasi Mutterkonzern.
Ja, es hängt ja auch immer eng miteinander zusammen.
Ja, natürlich.
Mobile kann nirgendwo Netz schalten ohne T-Systems.
Ja, ist das.
Oder indem es ein NVNO für irgendeinen anderen ist.
Wobei das halt in den meisten Ländern tatsächlich auch eine strikte Trennung ist. Da ist es halt nur ein Mobilfunknetz. Da sind die halt nicht auch gleichzeitig noch der große DSL-Provider. Die haben das wahrscheinlich bei uns auch nur gemacht, sich Telekom genannt, weil sie hier halt mehr anbieten als nur Mobilfunk. Und in allen anderen Ländern machen sie Mobilfunk und T-Systems. Und T-Systems kriegt der normale User sowieso nicht mit. Und DSL werden sie da nicht anbieten, weil den Markt braucht keiner in dem Sinne.
Der ist halt bedeckt in der Regel, ja.
Genau, da gibt es halt den lokalen Monopolisten. Und dann sind sie halt immer nur ein Unternehmen, was auch Mobilfunk anbietet. Und dann nennen sie sich da auch nur T-Mobile. Und bei uns halt Telekom, weil sie meinen, irgendwie, sie müssten irgendwie klarstellen, dass wir viel, viel machen.
Dass sie voll cool sind. Ja. Und dass man von denen auch einen Telefonanschluss kaufen kann.
Ja, leider.
Schrecklich, oder?
Ja. Man will es nicht, ne?
God.
Ich muss ja nachher auch noch über Telekom
jetzt ran? Wir sind jetzt dabei, du kannst es direkt machen.
Ich kann das jetzt direkt machen. Also hat ja die Telekom in letzter Zeit immer wieder versucht anzurufen und es nicht geschafft, was komischerweise.
Weil sie deine Telefonnummer nicht haben?
Doch.
Nee, weil ihr Netz nicht funktioniert.
Weil ihr Netz, jedes Mal, also die rufen dann.
Oh, abgebrochen.
War tatsächlich so. Ich bin, glaube ich, 5-mal an dieses Gespräch rangegangen und es war immer abgebrochen. Also die rufen da von irgendeiner 0800-Nummer an, Telekom Kundencenter. Und manchmal hatte ich auch schon keinen Bock, weil du siehst ja, okay, die wieder, dann gehst du halt nicht dran. Und ganz oft bin ich dann einfach dran gegangen und es hat so irgendwie 1, 2, 3 gezählt und dann war die Verbindung weg. Und heute hat es mir echt mal gereicht und ich habe zurückgerufen. Muss man sich vorstellen. Ich weiß da.
Trunken,
ja, es ist total, total Banane.
Wollten Sie irgendwas? Nee, wir wollten Ihnen nur was andrehen. Okay, tschüss.
Ja. so ähnlich, genau.
Sie haben mich doch angerufen.
Ja, ich hätte mal sagen sollen, lassen Sie mich jetzt endlich mal in Ruhe. Aber es ist tatsächlich so, die Telekom hat ja mal wieder, ich weiß nicht wann, aber irgendwann ihre Tarife geändert und die Dame wollte tatsächlich mir einen teureren Tarif aufschwatzen, der weniger kann. Und das.
Praktisch. Hättest du direkt sagen.
Wollte sie so unbedingt so.
Ja, das Upgrade. Ein Pricing Upgrade.
Ein totales Upgrade. Kostenloses Upgrade übrigens. Also es kostet.
Ja, halt also die Durchführung Meter kostet nichts.
Ja, genau. Wenn sie jetzt ja sagen, ist es morgen schon da. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann geht.
Aha, schon verkackt.
Das haben wir auch
schon umgestellt. Schon umgestellt.
Genau.
So schnell geht's.
Ja, das, genau. Ich hätte nicht ja, aber sein sollen, sondern nur noch aber, ne? Ja. Dann war, dann habe ich.
Nein, aber.
Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich das schon auf ihrer Webseite richtig lese, ist ja toll. Also, dass es mehr kostet. Sei mal jetzt dahingestellt, aber dann geht halt meine Multisim nicht mehr. Ja, für die müssten sie dann nochmal 4 € im Monat extra zahlen. Und ich habe gedacht, spinnst du? Nein! Will ich nicht!
Sie haben davor schon ja gesagt. Das ist
verloren. Ja, die von der Telekom sind es nicht gewohnt, dass sie mit Leuten telefonieren, die gleichzeitig noch im Internet nachschauen können, weißt du?
Ja.
Nee, das
kann sie direkt überrumpeln einfach.
Das wäre so lustig, wenn sie echt irgendwie so, wir rufen jetzt bei dem und dem Kunden an, schalt ihm mal das Internet ab.
Gott sei Dank bin ich ja da bei einem anderen Provider.
Glück gehabt. Wahrscheinlich haben sie es gemacht und das gar nicht mitbekommen.
Sie haben es versucht, genau, und gar nicht mitbekommen. Ja, also ich habe halt noch so einen alten Vertrag und den finde ich eigentlich ganz okay. Der hat halt nur 200 Minuten inklusive irgendwie. Jetzt bieten sie ja irgendwie alles flat an. Aber ich meine, ich telefoniere nicht so viel. Das, was ich halt brauche, sind Daten. Und bei den Daten sind sie runtergegangen, die Säcke.
Ja, warum ist, wohl?
Das ist absolute Frechheit. Ich habe halt diesen den Tarif M und das waren vorher 1 GB, jetzt sind es nur noch 57 Megabyte.
Ja, das ist eine ganz schön traurige Geschichte.
Und dann kostet es auch noch mehr als vorher. Das heißt, ich müsste nicht nur auf einen Tarif mehr gehen, also L, sondern wenn ich alles haben will, müsste ich nach XL gehen. Und der kostet dann irgendwie gleich 80 €.
Ja.
80 fucking Euro, ey.
Und ich bin jetzt echt kurz am Überlegen, weil mein Vertrag läuft in 3 Monaten aus. So, ich könnte jetzt noch kündigen, so nach dem Motto. Ob ich nicht einfach sage, leck mich doch am Arsch. Weil ich will, mein jetziger Vertrag ist halt auch noch relativ teuer, weil da noch ein Handy dabei war. Ich habe ja jetzt das Jollaphone, also ich brauche dieses Mal kein Handy-Upgrade. Würde ich also einen Tarif schon gerne gehen wollen, wo sie hier sagen, okay, die sind halt 20% günstiger, wenn du kein Handy hast. Das wäre schon okay, aber wenn ich 20% günstiger bin, theoretisch, aber dann 3 Stufen upgraden muss, um ungefähr dieselben Leistungen zu haben, wie ich jetzt habe, zahle ich halt hinterher sogar noch mehr. Das ist einfach nicht fair.
Telcos.
Das sind halt Telcos. Den gibt man mal den kleinen Finger und dann nehmen sie halt gleich den kompletten Arm mitsamt dem Oberkörper, wenn man sie lässt. Also
genau,
das ist
und
halt
mit Kopf. Ich bin ja damals fand ich ja die Preisstruktur noch, okay, es war schon immer ein bisschen teuer, ich zahle 50 € im Monat. Das ist schon nicht so billig. Aber ich war halt mit dem Tarif so ganz zufrieden, weil du hast ja noch die Hotspot-Flat drin, die du ja auch im Zug und sowas benutzen kannst, immer wenn ich ICE fahre. Ja, doch. Also ja,
funktioniert das ja zuverlässig?
Bei mir funktioniert das relativ gut. Also, wenn nicht so viele gleichzeitig im Zug auch im Netz sind, natürlich. Mhm. Aber doch, ich habe auf ziemlich vielen Strecken, also ich pendel ja öfter mal nach Berlin, das funktioniert gut. Also
ja, das im Zug ist halt echt so ein Problem. Ich pendle ja einmal die Woche nach Stuttgart und sitze da halt dann auch eine Woche, eine Stunde im Zug. Und auf der Strecke habe ich halt quasi de facto
ja, das Edge. Ist ja auch ein Tunnel. Ja, ja.
Also wenn überhaupt. Und da ist es halt so, ja gut, okay, auf der Hinfahrt kann ich noch irgendwie coden, aber auf der Rückfahrt bin ich dann irgendwie durch und da ist irgendwie nicht mehr viel mit coden. Da kann ich halt irgendwie Podcasts hören oder so. Aber es wäre schon mal nett, sowas zu haben. Aber ich traue halt einfach der Bahn nicht zu, dass sie sowas irgendwie zuverlässig hinbekommt. Das ist echt so.
Also es ist tatsächlich auf dieser Tunnelstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon drin ist. Also es sind ja nicht auf allen Strecken gibt's WLAN.
Ja.
Also ich glaube, also früher war es zum Beispiel nur so, dass es zwischen Frankfurt und Hannover ging und zwischen Hannover und Berlin nicht. Ich glaube, mittlerweile geht es auf den Teilstück auch, aber halt nicht auf allen. Also da gibt es eine Karte, kann man nachgucken, auf welchen Teilstücken es geht und auf welchen nicht. Sonst hast du halt nur so eine Startseite und siehst halt, ja, theoretisch wird es hier Internet geben, aber gerade ist irgendwie kaputt. Ja. Aber wenn er nicht so oft durch den Tunnel fährt, funktioniert es ganz gut, weil die haben ja natürlich auch am Zug irgendwo so eine Antenne, mit der sie es dann irgendwie machen.
Sie machen es mit der Antenne.
Genau. Oh yeah. Und ich hatte tatsächlich auch schon oft schnelleres Internet als bei meinen Eltern im Zug. Also bei meinen Eltern ist ja nur DSL Lite Minus. Und wenn du dann die ganze Zeit im Zug einfach schnelleres Internet hast als an deinem Zielort, das ist schon okay.
Also ich weiß auch überhaupt nicht, was meine Eltern da mittlerweile haben. Die haben irgendwie DSL Weird.
DSL Weird?
Ja, das ist so, die haben halt, ich weiß es nicht, die haben jetzt irgendeinen Tarif, wo irgendwie VoIP mit drin ist. Deswegen brauchen sie zumindest einen Upstream, der das handeln kann. Und die haben sie jetzt auf irgendeinen Tarif geschalten. Die haben jetzt irgendwie 3 Mbit Downstream statt früher 1 und haben 1 Mbit Up. Was schon irgendwie, also okay. Sagen wir mal, das ist schon mal, ist schon mal eine deutliche Steigerung zu dem, was sie vorher hatten. Aber ich war mir nicht bewusst, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise gehen würde, dass die das so asymmetrisch halten. Aber das war dann wahrscheinlich...
Doch, machen können die das
ja, schon. Ja, technisch schon, aber mich war mir nicht bewusst, dass das irgendwie in dieser Preisstruktur abgebildet wird.
Ja, naja, das ist immer, wenn sie dich als Kunden doch mal halten wollen und du nicht klein genug bist und sie dich einfach tottreten. Ja. Das ist übrigens auch so hier in diesen T-Mobile-Tarifen. Hast du dann ab XL, nee, ab L, darfst du auch VoIP benutzen. Vorher darfst du es nicht.
Krass. Das ist ja großartig.
Ja, das ist total nett von denen, oder?
Ich mach kein VoIP, ich mach Skype.
Genau. Dass sie dann übers Mobilfunknetz VoIP zulassen. Die sind so nett, die Leute. Man muss sie echt vergöttern für 80 Euro im Monat.
Ja, total großartig.
Jetzt überlege ich mir, ich mag ja eigentlich O2 nicht, aber die Preise bei O2 sind halt schon besser.
Man mag keine Telco generell.
Nee, ja gut,
du magst auch keine Bank und du magst auch keine Versicherung.
Ja.
Das stimmt, ja.
Die wollen alle nur dein Bestes, dein Geld. Ja, ich weiß nicht, also das ist halt echt so ein Problem, vor dem ich irgendwie auch schon lange stehe. Also ich bin jetzt irgendwie bei Congstar gelandet, was ja de facto auch Telekom ist. Da hast du halt irgendwie
das geht nicht.
Also ich bin halt mittlerweile so auf den Trichter, ich schließe keine Verträge mehr mit einer Mindestlaufzeit ab, ich schließe keine Verträge mehr ab, wo ich irgendeine andere Flat mitbekomme, außer eine Datenflat. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also ich nehme halt immer irgendwie so den nächstbesseren Tarif, der irgendwie 3, 5 oder 1 Gigabyte hat, was ich jetzt gerade brauche. Und ich habe tatsächlich auch noch irgendwie so einen O2O-Vertrag, der einfach nur so tot vor sich hin sieht, irgendwo rumliegen, wo ich noch 3 SIM-Karten, also ich habe da auch eine Multisim. Und sagen wir mal, wenn mir Congstar zu sehr auf den Sack geht, dann kündige ich halt alle meine Zusatzpakete, lass den Vertrag weiterlaufen und gehe halt und schalte halt wieder Tarife bei O2.
Ja, also die Bongstar hat mir jetzt, ich habe auch so einen Prepaid-Vertrag.
Bongstar.
Die Bongstar hat gesagt, hat mir diese Woche eine nette Mail geschrieben und gesagt, wir kündigen Ihren Vertrag, Sie haben schon zu lange nicht mehr aufgeladen. Wenn Sie nicht bis zum Aufladen, dann deaktivieren wir alles. Habe ich auch gedacht, ihr Arschgeigen.
Ja.
Ihr sollt doch froh sein, dass ich das Ding habe und die Möglichkeit besteht, dass ich es ab und zu mal benutze. Aber nein, das reicht nicht. Sie haben es jetzt 1 Monat nicht benutzt und Sie haben seit 12 Monaten oder seit 15 Monaten nicht aufgeladen. Ja. Tschüss.
Die wollen halt auch mal, dass du sie lieb hast.
Ja, genau. Gib dir mal Geld.
Die haben dich so lieb und dass du sie auch
das
mal lieb
hast. Das sehe ich aber nicht ein. Also ich sagen wir so, ich verstehe das, bei meinem DSL-Provider habe ich ja mittlerweile auch einen mit monatlicher Kündigungsfrist. Theoretisch fände ich das auch ganz praktisch, aber ich hätte noch nicht mal das Problem, mich irgendwie 24 Monate zu binden, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis muss halt stimmen. Und es stimmt bei den neuen Tarifen, die T-Mobile ja dringend mir aufdrehen wollte heute, gar nicht. Und wenn ich update, dann zwingen sie mich auch dazu, das zu tun. Von daher weiß ich nicht, was ich jetzt
machen soll. Problem ist halt momentan, was willst du sonst machen? Irgendwie O2-E-Plus, die haben...
E-Plus? Nee.
Nee, also ich glaube, wollen die nicht fusionieren? Da war doch was. Aber sind sie noch nicht. Geht wahrscheinlich noch eine Weile.
Ja,
sagen wir mal, meine Erfahrungen mit O2 sind halt so, ich habe meistens ein okayes Netz gehabt, aber im Zweifelsfall ist halt dann das Telekom-Netz besser, wenn es drauf ankommt. Also Und dann ist es halt so, gut, nimmst du Kongstar, dann, also wenn du Glück hast, wie jetzt ich noch, ich krieg noch irgendwie LTE, aber halt mit der Einschränkung, dass ich auf 7,2 Megabit gedrosselt bin. Das heißt, im Zweifelsfall habe ich vielleicht ein bisschen besseres Netz, ich habe ein bisschen weniger Latenz, aber ich bin halt trotzdem auf 7,2 Megabit gedrosselt. Mich interessiert es jetzt nicht so großartig, weil wenn ich Twitter lese und irgendwie hier und da mal irgendwie ein bisschen YouTube-Video oder sonst was gucke, dann reicht mir die Bandbreite. Aber es ist halt auch irgendwie uncool. Und ich traue mich jetzt mittlerweile, nachdem ich so mitbekommen habe, dass einzelne Leute so plötzlich kein 4G mehr bekommen, nachdem sie ihren Datentarif gewechselt haben, traue ich mich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, dann Datentarif zu wechseln, weil ich irgendwie nicht will, dass ich hier kein LTE mehr habe. Also das ist halt dann irgendwie, es macht halt echt keinen Spaß. Ich habe mir es tatsächlich auch mal wieder überlegt, irgendwie zu wechseln, aber es ist halt einfach, gerade jetzt hier so in Heidelberg, da ist jetzt nicht so die super Abdeckung. Ich habe irgendwie in großen Teilen der Stadt habe ich mit dem Telekom-Netz LTE, aber ich glaube, O2 ist halt hier nicht so super.
Okay, wollen wir das hier abschließen, weil ich bin kurz vorm Einschlafen.
Ja, dann, kurz vorm Einschlafen, ja, aber das ist eine wichtige Diskussion.
Ja, dich
interessiert es bloß nicht, weil du überhaupt gar nicht telefonierst.
Doch, ich habe 200 Megabyte kostenloses Internet von O2 und das ist, funktioniert und das
reicht aber nirgendwo
hin und das ist scheißegal.
Also ich hab auch noch mal so eine kostenlose Karte irgendwie rumliegen, die ich halt als Backup habe, wenn gar nichts mehr geht.
Ja, funktioniert. Okay, machen wir weiter. Schön.
Gut, trotzdem muss ich dieses Mimino anbauen.
Oh ja, Traugeschichte.
Ja, ach.
So viele Traugeschichten. Ja, ja. Hier, Google Plus ohne Rename.
Ja, man muss jetzt bei Google Plus keine Renames mehr angeben, nachdem das Netzwerk jetzt offiziell eigentlich schon beerdigt ist.
Wir sollten mehr über Linux reden.
Interessiert auch keinen.
Doch, ja, das machen wir gleich.
Doch, das interessiert aber mehr Leute, als was du für einen fucking Telefontarif hast. Nee, sorry, es ist einfach so.
Nee, du hast mich gerade missverstanden. Ich meinte, dass Google Plus jetzt hier keine Rename-Policy hat, interessiert auch keinen. Wir können gerne über Linux reden.
Ja, Linux.
Ja, okay, also Google Plus hat keine Rename-Policy mehr abgehakt.
Ja, ist mir egal.
Also ja, soll der Post hier noch was dazu schreiben.
Ja, also, genau, dann wird's bestimmt lustig.
Also mein Kommentar dazu ist mir egal.
Nee, ist gut, aber ist... bringt uns jetzt auch nicht weiter. Overcast, du wolltest hier über Overcast
reden. Genau, ich wollte über Overcast reden. Also ich weiß auch nicht, wie ausführlich wir das machen sollten. Ich bin da so schon einigermaßen so moderat begeistert von der Software.
Das ist ein Podcast-Client.
Genau, das ist eine iOS-App. Also ist eine iOS-Only-App von Marco Arment, der auch unter anderem Instapaper gemacht hat und The Magazine und irgendwie früher mal der erste Mitarbeiter bei Tumblr war.
Der auch selber mit viel Podcast.
Genau, der hat früher im 5x5 Network gepodcastet, hat mittlerweile sein eigenes Ding mit ATP, Accidental Tech Podcast. Der hat halt irgendwie, sagen wir mal, dadurch, dass der noch sehr viele Aktienoptionen bei Tumblr hatte und Tumblr halt für ein Instagram mal über den Tisch ging, hat er jetzt halt dementsprechend Zeit und Lust gehabt, so mal zu machen, was er will. Und jetzt hat er halt mal eine Podcast-App gebaut.
Also, was ich cool daran finde, ist, im Wesentlichen fing das so an, zumindest beschreibt er das so, er hat erstmal so eine Audio-Engine gebaut. Mhm. Also er hat so eine Audio-Engine gebaut, die dieses eine Feature, das ihm da sehr wichtig war, kann nämlich, oder diese zwei Features, nämlich Pausen rausnehmen, also diese kleinen Mini-Pausen, die man so macht.
Wie sie da gerade waren.
Genau, ja, Kunstpausen. ohne, dass es creepy wirkt. Und auch die Audioqualität, also einzelne Stimmen von Sprechern boosten beziehungsweise angleichen, sodass auch normalisieren, dass auch weniger gut produzierte Podcasts, das es ja auch geben soll,
natürlich keiner von sind.
Annehmlich klingen. Mhm. So. Das war so, glaube ich, so hat er es zumindest beschrieben, die Keimzelle von dem Ganzen. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, ja, okay, dann baue ich halt mal noch einen Podcast-Client außenrum.
Ja. Also, gibt's ja noch nicht so viel. Also der hat quasi so aus einer Laune raus mal eine Command-Line-App, so als einen Prototypen gebaut, wo man mal Stimmen reinwerfen kann und gucken kann, was passiert. Und was du schon beschrieben hast, ist richtig, Matt. Was ich noch allerdings auch noch mitverstanden habe, ist, das sollte auch eine App sein, wo man mal problemlos die Abspielgeschwindigkeit deutlich erhöhen kann, ohne dass es scheiße klingt.
Mhm.
Es soll Leute geben, denen ist das wichtig.
Genau, und ich finde das halt, also mir ist das zum Beispiel wichtig, ich habe das schon öfters probiert, Podcasts auf höheren Geschwindigkeiten anzuhören, hab's aber immer wieder sein lassen, weil ich einfach, das hat sich einfach schlecht angehört. Und daher, also ich habe, weiß ich nicht, wir hatten ja schon mal irgendwie uns so spezial, also so eine Folge, wo irgendwie Podcast-Clients so ein Hauptthema waren, da haben wir ja schon mal drüber geredet, was wir alles einsetzen. Ich habe jetzt irgendwie die letzten, was weiß ich, 3-4 Jahre bestimmt, habe ich Downcast eingesetzt. Das war eine App, mit der war ich nie so super zufrieden, aber sie tat halt, was sie sollte. So, sie hat abgespielt, sie ist nicht großartig abgestürzt, sie hat Podcast irgendwie zeitnah runtergeladen und verwaltet und sonst was. War nicht besonders hübsch, hatte keine besonders herausragenden Features, aber war halt so solide. Ja, ich habe jetzt mal Overcast gestern, als es released wurde, runtergeladen. Ich habe auch gleich die Pro-Version unlocked und damit ich auch mal dieses Smart Speed Feature ausprobieren kann, wo man dann halt tatsächlich schneller stellen kann, ohne dass es blöd klingt und wo so kleine Sprechpausen rausgeschnitten werden. Und ich muss sagen, es funktioniert erstaunlich gut.
Okay, cool. Dann machen wir jetzt direkt weiter mit Linux. Xorg 1.16 ist raus.
Und was kann's Tolles?
Es kann eine Integration in Systemd.
Wow.
Und das heißt, dass du quasi den Xorg nicht mehr als Root starten musst. Und das ist quasi ein Feature, was seit für immer schon gesagt wurde, dass sie es bestimmt bald machen. Und jetzt ist es einfach passiert. Und die ganze Linux-Community ist super glücklich, bis auf die Leute, die Systemd hassen. Und die sagen so, oh Gott, Systemd ist so kacke. Cancer. Alles kacke und Cancer und keiner will das haben. Und das ist ein riesiger Monster-Shit.
Es cancert sich überall rein, aber ja, genau. Ist halt so.
Ja, Systemd.
Systemd ist gekommen, um zu bleiben.
Tja, so ist es. Ja. Und es ist in Red Hat 7 mit angekündigt. Also Red Hat 7 ist quasi jetzt.
Red Hat 7 ist schon raus.
Ja.
Ja.
Und da ist fucking Systemd drin.
Ja, ja.
Fucked up, Alter.
Vorher haben sie Upstart benutzt.
Krass, oder? Echt? Sie haben es einfach gemacht?
Ja. Ja, Red Hat, also Fedora war ja auch die treibende Kraft in das Systemd. Von daher wäre.
Ja, ich habe gedacht, das war Arch Linux.
Ja. Ja. Nein, nein, nee. Nein.
Unter OpenWrt, für die, die es interessiert, ist übrigens procd, was dann quasi sowas auch ist, was Daemons starten kann und Dependency Management macht, nur in super, super klein und irgendwie ein, zwei Kilobyte groß oder so, damit du das auf die ganzen OpenWrt-Boxen raufbekommst. Und so prinzipiell dieses Daemons starten und dann schauen, ob die noch laufen, ist eigentlich voll die coole Sache und ich verstehe gar nicht, warum es davor nicht da war. Weil jeder, der schon mal so ein Init-Skript geschrieben hat, der weiß einfach, das ist ein Scheiß. Das ist einfach ein riesen Cancer und keiner will das machen eigentlich. Und es sieht auch alles immer kacke aus und es gibt keine vereinheitlichten Sachen und das Ding, dieses Init-Skript wird mindestens 100 Zeilen lang, obwohl es eigentlich nur was startet und was stoppt.
Ja. Und was restartet.
Was ja. Starten und stoppen ja, was startet und stoppen ist, genau. Und ist jedes Mal neu implementiert quasi.
Ja. Ja, der Chat hat es auch gerade, der Glimps im Chat hat es gut zusammengefasst. Keiner mag den Pöttering, Systemd ist ziemlich bloated, aber die Grundidee ist toll und es funktioniert. Es ja. Funktioniert gut genug.
Genau, also es funktioniert erstaunlich gut. Und ich finde speziell, also du hast ja normalerweise so, also bei den alten Systemen hast du ein Init-Skript und dann hast du dein Logging-Daemon, dein, keine Ahnung, Syslog oder so. Und das brauchst du halt jetzt nicht mehr so. Du brauchst kein extra Logging mehr, weil du, nee, du loggst einfach in Standard-Output rein. Und dein System sorgt dann dafür, dass du diese Logs angezeigt bekommst und dass das alles da ist und dass es funktioniert. Und dass du auch quasi das nach Zeit sortieren kannst und dass du die Sachen vergleichen kannst. Und es geht nichts verloren. Und
dass du dir mal einfach mal schnell auch zeigen kannst, wie lange dein System zum Booten braucht, als schöne kleine Grafik.
Genau, sowas,
was, alles, was
voll der
alles,
Quatsch ist.
Alles gibt. Ja, ich sage, es sind kleine Spielereien. Es ist bloated. Also Leonard Pöttering war ja auch derjenige, der irgendwie Pulse Audio verbrochen hat. Yeah. Und das ist ja genau dieselbe Geschichte. Eigentlich, die Grundidee ist total toll. Wir brauchten ja auch ein neues Audiosystem, weil das alte ja alles kacke war.
Yeah.
Und irgendwie nicht so richtig funktioniert
hat. Doch, aber jetzt ist gut.
ja, es funktioniert gut genug. Und das ist bei System D ja auch so. Es funktioniert einfach gut genug.
Nee, das Problem war, also ich denke mit diesem gut genug, das stimmt schon. Und bei den Init-Sachen ist es einfach so, dass sie nicht gut genug funktioniert haben. Außer für diese Nackenbärte, die quasi ihre Init-Skripte immer noch selber schreiben.
Kannst ja immer noch machen.
Ja, nee, du brauchst Compatibility mit.
Ja,
aber das will ja eigentlich auch keiner haben, weil dann musst du dich wieder um die Dependencies selber kümmern. Und das will ja eigentlich auch keiner machen.
Sonst muss man halt BSD benutzen. Ich meine, das ist so ein bisschen BSD-likey, hatte ja vorher Arch Linux auch schon so drin bei seinen Skripten, aber auch die sind Gott sei Dank den schönen steinigen Weg gegangen und haben Systemd gemacht, weil wir sind ja alle auf die Schnauze gefallen beim Umsteigen.
Ja, nee.
Nee? Doch, ich schon.
Bei mir?
Nee, ich bin da
irgendwas
doch,
kam
doch,
nicht hoch?
Ja, genau, ich habe halt irgendwo, man musste ganz am Anfang noch irgendwie eine Zeile in Grub eintragen.
Achso, ja, genau, ansonsten. Ja, aber ansonsten bootet halt als Init. Und, aber gut, dann kann sein, dass du da nichts mehr hast. Dann.
Ja, genau, da bin ich halt, dann stand ich halt davor und hab gedacht, was ist ja jetzt schon wieder passiert?
Alles kaputt.
Aber sonst benutzt man auch keine Arch-Linux, wenn man das nicht mag.
Ja, genau.
So,
wo man
okay.
noch bei BSD bleiben sollte.
Hm? Ja, haben wir alles so Xorg 11.1.1.16 gesagt. Ist noch irgendwas? X-Wayland ist irgendwie mehr drin, besser, shinier.
Way,
genau.
Way, shinier. Land.
Wayland ist ja auch.
Achso, genau. Du hast jetzt das irgendwie mit drin und was gab es noch was Interessantes eigentlich? Also das Systemd nicht als Root starten, ist eigentlich schon eine coole Sache.
Genau. Und die Rage-Kommentare durchlesen.
Genau, die Rage-Kommentare sind so awesome. So, oh mein Gott, Systemd ist so kacke und wehe, das wird Dependency und dann höre ich auf, X zu benutzen oder
genau,
so.
Genau, ich packe mir wieder alles selber und eigentlich mit 2-4er-Kernel, weil das war eh der beste auf der ganzen Welt.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Oder du nimmst halt OpenWRT auf deinem Laptop oder so. Kann man ja auch alles machen. Ist ja alles kein Problem.
So, jetzt darf Matt nochmal seine Überleitung probieren, die ich ihm gerade weggenommen habe.
BSE, ja genau, BSE.
BSE kommentiert.
Dinge, die sonst noch so lieber bei BSD geblieben wären.
Aber lieber SSL und BSE in einem Satz, es wäre schon...
Das hat schon mal.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu LibreSSL. Weil...
LibreSSL sagt...
Weil OpenSSL, sie haben ja gesagt, wir forken OpenSSL, damit es besser wird und wir machen alles viel cooler und besser und jetzt ist es auf einmal kacke. Und
nee, wie...
Nein, jetzt ist alles viel besser.
Aber nur unter Linux, von daher die ganzen BSD-Leute so, lol, ist doch nicht unser Problem, dass euer Linux-Fork kaputt ist.
Ja, also dazu muss man sagen, LibreSSL läuft jetzt seit kurzem auch auf Linux, auf macOS.
Auf jeden Fall dann haben, wenn das kaputt ist.
Ja, und dann lief es irgendwie 2 Tage und dann hat jemand gesagt, boah, ist kaputt, Random Generator, bla.
Ja, das ist aber auch voll bescheuert, wenn du den zweimal nach Random Numbers fragst und der antwortet die zweimal, ja, ist 2. Ist halt einfach so... Nee, nicht so 2. Die beste
Ich meine natürlich 3.
2 oder auch 2. Nee, eigentlich schon 2. So ist es zu spät.
Ja, und also Linux ist total scheiße, weil die BSD-Jungs haben gesagt, Linux ist scheiße, also ist Linux scheiße.
Ja.
Jo. Muss ja so sein, oder?
Und zwar, das Problem war hier, dass du quasi die 16-Bit-PID benutzt hast, um dein Krypto anzufangen, beziehungsweise deine Random Numbers. Und wenn du, wo war das Dings? Genau, also bei OpenSSL war es so, dass wenn du forkst, dann hast du ja eine neue Prozess-ID. Und die kann dann wieder benutzt werden für mehr random Zeugs. Und das haben sie halt einfach weggelassen, diesen Schritt, dass du da quasi die gleichen random Numbers hast, wenn du einen Fork machst.
Okay, das haben sie jetzt aber in dem
Release
ist es irgendwie eingebaut.
Bestimmt total viel gut einfach.
Naja. Apropos, ich habe, wo wir gerade noch beim Init sind, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen.
Kein
Init-System.
Problem.
Weil der Chat sich aufregt, dass es bald nur noch ein Init-System für Linux gibt. Da passt ja die News, dass es auch bald.
Es gibt ja nicht nur eins, es gibt ja noch Procd.
Ja, es gibt ja auch noch. Nee, Upside gibt es ja nicht mehr, aber es gibt auch noch. Es gab doch noch einen. Noch eins hatten sie da auch noch vorgestellt.
Upside?
Nee, nicht Upstart, sondern noch irgendein anderes. Ich habe den Namen vergessen.
Muss wichtig gewesen
kannst du,
sein. Ja.
OpenRC, genau. OpenRC. Sagt der Chat auch gerade. Die könntest du ja alle benutzen. Ich meine, gut, dass mittlerweile alles auf System D dependent ist halt ein bisschen blöd. Aber ich meine, du könntest ja Debian GNU Herd benutzen. Weil Debian GNU Herd ist in der letzten Version endlich auf Sys5 Init umgestiegen.
Ja, nice.
Ja.
Bam, so weit sind die schon, echt? Was hatten die davor?
irgendeinen eigenen Kenzer.
Ich glaube, du musstest dein Init-System neu kompilieren, wenn du quasi was anderes starten wolltest am Anfang.
Deswegen total gut.
Was noch gibt es? Launchd?
Launchd ist aber so Mac.
Ja.
Heißt der nicht unter Mac?
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Aber das ist ja.
Also ist quasi das gleiche wie Systemd.
Ja.
Ja, so ähnlich.
Also nur schon fertig und gut.
Ja, fertig System
und gut. Systemd ist auch fertig und gut.
System Starter heißt es unter OS X. Und das benutzt es. Oder? Nee, das gab es bis 10.4. Und dann wurde es ersetzt
Launch
mit
Launch. Launchd. Launch. Spiel mal eine Launch-Musik an. Ja, also benutzt doch alle GNU Herd.
Genau, weil dann habt ihr jetzt SysV,
genau.
SysVinit und dann bam.
Und dann müsst ihr nochmal 30 Jahre warten und dann kommt auch SysMD.
Genau, es gibt noch InitNG, was ein Full Replacement für SysVinit ist. Und das kann wohl bestimmt noch mehr. Wer benutzt es?
Nobody is using it.
Warte. Nee, doch nicht.
Ja. Du kannst die Wikipedia-Links nochmal hier alle.
Nee, das können sich die Leute selber durchlesen.
Ach komm, steck's mal noch rein.
Na gut, ich steck's rein.
Oh ja. Yeah. Okay, dann kommen wir nochmal zu LibreSSL. LibreSSL zuckt like Eselpenen.
Ja. Ja, das war genau das, was wir gesagt haben.
Ja,
Dass quasi das Random Number Schisse kaputt ist und deswegen quasi alle Krypto-Scheiße ist, was da produziert wurde. Und die haben halt gemeint, so, ja.
Aber wir sind viel besser, lol.
Und dann auf Linux verkackt. Weil BSD benutzt eh keiner und daher benutzt auch keiner. Noch weniger Leute benutzen dann quasi das LibreSSL. Quasi dieser eine Typ, der es gebaut hat.
Du musst einfach Debian GNU Herd mit LibreSSL benutzen, weil dann hackt dich garantiert keiner.
Ja.
Irgendwelche Hacker werden immer irgendwas hacken können.
Ach.
Kannst ja auch Solaris nehmen.
So maximal
retardiert. Nee, das benutzen noch mehr Leute.
Zu viele Leute.
Ja, ich bin dafür, wir installieren uns demnächst GNU Herd, Debian GNU Herd mit LibreSSL.
Ja,
weil alles andere ist einfach oldschool.
Mhm, genau, und du kannst nur so hip sein.
Ja, ich meine, dass dann nichts mehr auf deinem Gerät funktioniert, ist halt Nebensache.
Ja doch, du musst dich halt drum kümmern, das geht schon.
Kannst naja, alles, wenn die Treiber alle nicht da sind.
Ja, und alles in RC-Local reinwerfen, startet schon irgendwann.
Vielleicht. Wobei tatsächlich hat das Debian-Projekt, glaube ich, gesagt, dass 80% der Pakete jetzt mittlerweile auf Debian bauen.
Ich habe gedacht, 80% der Pakete benutze jetzt bloß eine RC-Local, weil der Rest alles nicht mehr funktioniert.
Ja, wir haben auch alles eine Möglichkeit. Ja.
Und es wird dann mit Zeta rausgekrepelt, wenn es deinstalliert werden soll.
So gut, so muss es sein. Okay, bleiben wir bei Linux. Zumindest bei Open Source. Mozilla. Mozilla hat eine neue Bibliothek rausgebracht, oder so ein 2.0 in der Bibliothek, die nennt sich ModsJPEG und macht JPEG-Kompression 5% kleiner, also krass. Besser, schneller, gut,
stell dir
besser.
Vor, du sparst 5% des ganzen JPEG-Traffics an.
Ja.
1 Million Kilometer.
Das ist doch gut. Also ich meine, wenn du das mal summierst, das müssen sie jetzt noch bei GIF machen und dann werden die ganzen animated GIFs schon gleich viel kleiner.
Ja.
Ja. Außerdem, wenn du einen PNG in einen JPEG umwandelst, wird es nochmal 2-6% kleiner.
Ja, wie wär's,
also
wenn
5
wir,
und nochmal 2-6%.
Stell dir mal vor, wir machen alle diese GIFs in das neue Videoformat.
WebM.
WebM.
Ja.
Und dann bam, ist alles einfach nur ein Zehntel. Und dann haben wir 90% gespart.
Ich mein, warum machen wir das nicht?
Nee, das wär super awesome, wenn WebM genauso convenient zu benutzen wäre wie GIF. Also ich kann.
Ist es schon?
Ja, nee, du kannst es halt nicht überall hin und her.
Du kannst es nicht in deinen Messenger pasten. Ja, das stimmt.
Genau. man kann es halt noch tatsächlich nicht überall hin und her pasten und so. Und irgendwie nervt das halt schon ein bisschen.
Oh. Ja. Also mein Pick von letzte Woche hat ja WebM benutzt und das ist so viel cool einfach. Und das ist viel, viel cooler als diese hässlichen GIFs, wenn man sich das anschaut.
Aber PNGs kommen jetzt, oder JPEGs kommen jetzt. Die sind jetzt viel kleiner.
Geil.
Die sind jetzt auf jeden Fall 10, 5 oder 2-6% kleiner. Was ist für eine Technologie? Was setzen sie da
Magic.
Jetzt ein? Magic setzen sie da ein. Ich
Magic
grad und
irgendwas Mathematisches, was wieder.
Irgendwas Mathematisches.
Irgendjemand hat den Namen dafür bei Wikipedia rausgesucht.
Trellis-Quantifizierung.
Genau.
Bam.
Das benutzen die jetzt. Und deswegen bleibt es bei gleicher Qualität 5% kleiner. Und es ist doch mal wieder Hippipura, Mozilla. Habt ihr gut gemacht.
Plus 1 und like.
Ja, genau. Kannst du ja auf GitHub runterladen.
Like mit Stern.
Und ich habe auch gehört, Facebook setzt es schon ein.
Krass.
Ja, also like Facebook sind die ersten, die das gleich mal
super Bonus-Like.
Gleich mal einbauen. Also muss es gut sein. Wenn Facebook das benutzt, müssen wir das alle benutzen. Okay. Dann Digital First Aid Kit.
First Aids.
Das Digital First Aid Kit, genau.
Ja. Nicht First Aids.
Nee, nee, außer wenn du Digital Aids hast. Ja, das ist halt mal so eine Art Sammlung von Best Practices, Verhaltensregeln.
Verhaltensregeln ist gut.
Die zusammengestellt wurde von der Electronic Frontier Foundation, Global Voices und vielen, vielen, vielen coolen anderen.
Das sind die, denen man immer spendet, wenn man Humble Bundle kauft, ne?
Zum Bleistift, ja. Mhm. Und
bestimmt reich jetzt.
Und da geht es dann eben um so die typischen Fälle, die einem so halt in diesem bösen Internet passieren können, wie zum Beispiel dein Account ist gehackt worden, ja, also dein Passwortmanager war blöd oder so. Oder du hast irgendwie ein Virus drauf oder deine Webseite wird attackiert. Ich würde gerne noch den Satz hinzufügen, du wurdest von irgendeinem Penner abgemahnt. Da stehen dann entsprechende Verhaltensregeln drin, wie du dich verhalten sollst. Auch aus welchen Gründen in der Regel. Damit es halt nicht so ein, ja, oh my fucking God, run, run, run wird, sondern dass man einigermaßen systematisch vorgeht.
Also, ich finde, das ist einfach viel zu lang, viel zu viel zu lesen.
Ja, du liest es ja nicht jetzt durch, sondern du machst
wenn es in dann so, dem oh, Moment. Ständig wurde gehackt und dann kann ich auf diese Seite gehen.
Genau, und dann machst du Defag rein in deinen Browser oben und dann kommst du auf das Gitterprojekt.
Okay, Defag.
Defag.
Du wirst quasi defakt.
Genau, de facto.
Nee, also quasi entfakt.
Genau, es gibt auch ein Hackpad dazu. Ich bin mir sicher, ganz viele schlaue Menschen werden jetzt wieder bei ganz vielen Sachen sagen, dass das alles völlig falsch ist, was die da schreiben.
Und riesigen ASCII-Penis reinmalen.
Genau.
Oh, warte.
Schön. Oh, warte, mal wieder raus. Felix!
Der war da, das war jemand anders.
Das hatte ich noch im Clipboard.
Dope. Dickbutt. ASCII-Dickbutt habe ich immer im Clipboard. Komischerweise, ich weiß gar nicht, wo der kommt.
Wenn mal nichts drin ist im Clipboard, dann ja. Dickbutt. Ja. Soweit, so gut. Also,
was ist Hackpad? Das ist so wie Piratenpad, nur nicht Piratenpad?
Das ist Piratenpad in cool.
Ah ja, was die coolen Leute benutzen. Vielleicht sollten wir es auch benutzen.
Du darfst nur mitschreiben, wenn du es auf Facebook likest.
Ja. Oder nee, du musst dich per Google Plus einloggen, oder?
Ja, oder
sag per Facebook. Mir. Ja, nice. Oder per E-Mail.
Per E-Mail.
Ich glaube, ich logge mich aber nicht ein. So, ja. Mach ich es wieder zu. Ja, doch, ist gut für Leute, die quasi nicht so internetaffin sind. Das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Aber dann ist die Frage, warum haben diese Leute einen eigenen Server und ihre Webseite wurde defaced?
Naja, es haben leider heutzutage viel zu viele Leute ein Internet, also eine Webseite.
So ein Internet.
So ein Internet. Die haben halt auch so ein Internet daheim, ja. Das haben sie halt gekauft und dann...
Das ist diese schwarze Box, die irgendwo rumsteht.
Das wäre zum Beispiel einfach mal sinnvoll, ja, wenn sie den ganzen Telcos, ja, wenn sie den Telcos und den ISPs mal irgendwie so Testfragen irgendwie beibringen würden, sodass sie erstmal, wenn sie den Leuten sowas verchecken wollen, dass sie erstmal so einen Internetfähigkeitstest mit denen machen.
Ja.
Und wenn du durchfällst, dann kostet es einfach so viel, dass du es richtig hart wollen müsst.
Nee, pass auf, du kriegst eine Internetversicherung. Quasi für diese ganzen Fälle.
Oh fuck, du machst das schon wieder realistisch. Ja, natürlich würden sie das machen, das ist doch klar. Ich könnte nicht einmal naiv sein.
So. Internetversicherung für solche, für ja. Deine Oma direkt ja, mitverkaufen.
Da gibt's dann, ja, da gibt es dann so einen Internetfallschirm und
ja.
Kannst du noch einen Rettungsring
Rettungssoftware.
Buchen, den schmeißt die GMX dann zu und kannst auch bestimmt bald wieder bei web.de den Internetführerschein machen.
Rettungshotline kannst
kostet
du dann
auch nur 5 Euro.
Ja,
musst du jeden Monat neu machen.
Ja. Rettungshotline kannst du dann auch immer anrufen.
Ja.
Quasi einfach Weiterleitung zu Microsoft Helpdesk.
Ich habe einen Mac. Ah,
oh oh, da kann man nichts machen. Da müssen sie leider ihren Computer neu installieren lassen.
Neu kaufen.
Im App Store.
Ja, so ist das.
Ja. Schön. Raspberry oder auch nicht Pi. Schön, je nachdem. So, und genau. Zwar mein, ich weiß nicht, ob es ein
Rig Mode for Chromecast.
Ich glaube, es ist ein Pick, aber ist auch egal. Quasi eine Rig Mode und das ist quasi ein Raspberry Pi mit einem Display drauf und mit einem Wi-Fi drin und der dann quasi, wenn du irgendwo lang gehst und einer hat diesen neuen tollen Chromecast, dann kannst du ihm einfach direkt raufklicken,
Rig-Roll
schicken. Und das ist schon
so wie
eine
TV Begun in cool für WLAN. Ja.
Genau. Und das finde ich eigentlich schon voll cool, voll die gute Idee einfach. Weil das ist ja wirklich so, du hast ja dieses Chromecast und das ist ja einfach nur ein WLAN-Stick quasi, wo du dich gegenconnecten kannst und der dem was streamen kannst und der ist immer an, klar.
Der ist immer an und das, du kannst ihn auch nicht schützen irgendwie, du kannst dann irgendwie nicht
was drauf machen oder so.
Kann man bestimmt machen. Aber das macht ja keiner. Macht ja keiner.
Du kannst ihm doch so ein Passcode geben und so.
Genau, kannst du bestimmt machen, aber das ist ja genauso wie mit Fernseher an.
Wie gut ist das
denn? Und das ist eigentlich voll die coole Idee und das ist auch super klein und ja.
Fällt nicht auf, drückst das einfach, gehst auf der Straße lang und drückst.
Genau, sehr coole Idee auf jeden Fall.
Hin.
Lustige, sehr lustig.
Die nächste News passt in das Thema, es ist Sommerloch und es passiert nichts, also graben wir wieder Titzen aus.
Die haben sich selber ausgegraben, würde ich dazu mal sagen. Ingo. Also eingegraben eigentlich eher so.
Was ist?
Ingo.
Ja, was?
Space.
Titzen kommt doch nicht.
Ja, surprise.
Also, das Samsung Z.
Was war nochmal dein Phone? Das war kein Titzenphone.
Nee.
Jolla, Dollarphone.
Meins ist ein Jollaphone. Das ist schon da und funktioniert im Gegensatz zum Titzenphone. Ja, das Samsung Z, was ja irgendwie in Russland rauskommen sollte. Weiß nicht, dass, seitdem die Krieg führen oder so.
Kommt ja mal andere Probleme.
Kommt da, genau. Ist da vielleicht der Markt weggebrochen oder so. Jedenfalls meint Samsung, vielleicht ja doch nicht bald.
Wir machen Firefox.
Ja, das hat einfach Titzen wird das Betriebssystem für alles. Wird. Wenn Android okay. dann mal weg ist.
Genau, die warten, bis die großen Player
in
weg sind.
In 100 Jahren.
Nie. Einfach, die warten, bis es weg ist und dann machen sie ihr Titzenphone. Sagen wir wir haben es gewusst. Ja. Einfach nach der Apokalypse sagen wir hier, keiner hat mehr Android-Phones, kein Problem. Wir haben
Titzenphones schon vorbereitet auf Lager.
Wir haben einen kompletten Atombunker voll mit Titzenphones einfach.
Wir haben da schon mal 3 Milliarden Titzenphones programmiert. Und das ist das Einzige, was es gibt auf der Welt. Ihr müsst es jetzt benutzen.
Das wäre eigentlich ein ziemlich geiles Level für Fallout. Dann kommst du in so einen Bunker rein und es ist einfach riesige Paletten voll mit Titzenphones.
Finde das eine iPhone.
Und das eine, was funktioniert. Sehr schön.
Ja.
Na gut, dann
Das ist irgendwie eine never-ending Story. Also, wenn uns mal echt nichts mehr einfällt in dieser Sendung, wir können immer noch einen Witz über Titzen machen.
Das ist so praktisch.
Das ist einfach
die FDP des Internets.
Das ist so lustig. Total gut. Dass sie das, also ich verstehe Samsung auch nicht, dass sie es nicht hinkriegen. Die haben so viel scheiß Geld und sind einfach so dumm. Das ist so.
So
dumm. Ja, aber weißt du, das geht häufig miteinander einher.
Ja.
Viel Geld und viel dumm.
Okay, na gut. Ja, also freut euch drüber. Titzen kommt vielleicht später. Vielleicht. Irgendwann.
Irgendwann dann.
Ja.
Also wir werden
euch informieren.
Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Es wird bestimmt noch News dazu geben. Titzen kommt doch nicht später, sondern jetzt. Oh, Titzen kommt doch wieder später.
Ja. Oder sie haben Titzen wieder umbenannt in irgendwas noch Besseres.
Sie sind mit irgendwas anderem, mit OpenRC fusioniert. Und jetzt haben sie Open Titzen oder
RZ,
so. Open Titzen RZ in dem Rechenzentrum.
Irgendwann machen sie es einfach wie Nokia. So, ja, Android X.
Android-Titzen.
Titzen X, wir haben jetzt Titzen auf Android gebaut. Die ganzen Apps, die es schon für Titzen gab, die laufen jetzt auch unter Android. Oh, das waren ja keine. Super geil.
Und die laufen alle.
Alle. Eine spezielle 100% Runtime gebaut.
100% Upgradeability.
Die auf Bada liefen, laufen jetzt auch alle.
Woo.
Bada, Bada. Bada, Bada.
Bada, Bada, Bada.
Ja, dann doch lieber zu LG Bonn. Das Landgericht
LG Bonn.
LG Bonn. Aber jetzt das neue.
Das neue graue Android-Telefon von LG. Das LG Bonn.
Auch nicht lustig, einfach. Nichts Lustiges gibt es bei diesem.
Ja.
Doch. Ja, okay, also das Landesgericht Bonn hat irgendwie gesagt: Ja, also wenn ihr schon Spam-Order habt, müsst ihr da auch jeden Tag reingucken.
Ja. Weil find das ich, so viel Sinn so. Macht. Also eine Einschränkung: Wer seine E-Mails geschäftlich nutzt. Im konkreten Falle war es so, dass ein Anwalt eine Mail von seiner Mandantin nicht bekommen hat, weil sie bei ihm im Spam-Filter gelandet ist, die halt sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Mandantin deswegen eine Strafe oder einen Schaden erlitten hat, und den Schadensersatz muss jetzt der Anwalt sozusagen begleichen, weil er die Mail nicht bekommen hat und er doch...
Doch, er hat sie ja bekommen. Er hat sie bloß
übersehen. Nicht bearbeitet, nicht gelesen, nicht verarbeitet hat.
Ja.
Und da hat das Landgericht Bonn jetzt entschieden, dass man geschäftlich E-Mails jeden Tag in seinen Spam-Ordner gucken muss, was total bescheuert ist.
Nee, bescheuert sind Spam-Ordner, weil man braucht keine Spam-Ordner. Ich habe auch keinen Spam-Ordner.
Was wäre passiert, wenn diese E-Mail automatisch gelöscht worden wäre?
Nein, du löscht nicht automatisch E-Mails. Du nimmst sie einfach schon am Mail-Server nicht an.
Genau, was ist dann?
Dann ist es okay, weil die Mail ist nie am Mail-Server angekommen.
Ja, hätte er sagen müssen, ist nie angekommen.
Nein, das kannst ja dann so, eventuell mit den Log...
so wie also, mit digitalen Briefen
ich
einfach.
Halt, eine Spam-Mail wird direkt am Mail-Server nicht angenommen, dann ist sie auch nie beim Kunden angekommen, dann kann kein Gericht der Welt könnte sagen, du musst aber die Mail gelesen haben, die müsste ja in irgendeinem Spam-Ordner irgendwo gelandet sein. Nein, Spam-Mails kommen bei mir nicht an.
Punkt. Bei dir vielleicht.
Ende. Ja, deswegen
in
kein
Bonn
Mensch...
schon.
Kein Mensch braucht Spam-Ordner.
Du musst bei der NSA nachfragen, ob die
Mail noch haben. Wer welche benutzt, ist einfach selber schuld. Ist doch so.
Kann man ja vielleicht auch häufig nicht entscheiden.
Ja doch, dann muss man halt den Mail-Provider wechseln.
Zum Beispiel zu dir gehen.
Ja, zum Beispiel. Oder ja. Zu Leuten, die das richtig machen.
Genau, ansonsten, wenn die E-Mail nicht ankommt, per DE-Mail verschicken.
Per DE-Mail einschreiben.
DE-Mail einschreiben mit...
Per DE-Mail-Postbrief.
Mit Unterschrift.
Ja. Das wäre mal ziemlich cool, wenn du jemandem einen E-Postbrief schickst und dann kommt draußen, klingelt nur der Postler an der Tür und fordert eine Unterschrift von dir.
So, wofür? Ja, für ihre DE-Mail.
Genau.
Dumme Frage.
Was? Da.
Und wenn du nicht da bist, musst du zur Post, um da zu unterschreiben, dass du die E-Mail bekommst.
Genau. Postident für deine DE-Mail.
E-Postident, ja.
Also, jedes hier zur Post? Ja!
Jedes
und
Mal!
Und das Schlimmste ist, ich kann es mir vorstellen, dass es passiert einfach. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, DE-Postbrief, Ident-Verfahren, musst du zur Post gehen, wenn du nicht zu Hause bist.
E-Ident.
Musst da unterschreiben und dann kannst du wieder gehen und kriegst noch nicht mal ein Paket dafür. Ja?
Du musst mit diesem Postbeamten, so traurig, du musst, glaube ich, mit dem Postbeamten dann nur skypen. Also du musst nicht mehr hingehen, okay. Du musst aber nur sagen, ja, lieber Herr Beamter, hier ist mein Ident, habe ich gelesen.
und dann kriegst du so ein Feld eingeblendet, wo du dann mit der Maus deine Unterschrift reinmachen kannst und es sieht einfach so scheiße aus.
Ist aber egal.
Aber es sieht auch nicht viel schlimmer aus, als wenn du das auf diesen Unterschreibepads machst.
Ja, ich unterschreibe da auch schon nur noch mit XXX, weil es ist einfach... Mm.
Ja. Na? Ja. Na, Frau Postlerin.
Oh yeah, that's alright.
Ja, da stehen selten Frauen vor der Tür.
Ach so, also, an der Tür.
Ja.
Ja, wenn ich eine Unterschrift leisten will, dann heißt das in der Regel, ich muss zu den netten Menschen gehen.
Ja. Nee. Fucked up einfach. Ja. Und ich sag's dir.
Kommt immer vorbei.
Es kommt und du musst für digitale Güter dann nochmal unterschreiben bei der Post. Und erst dann darfst du es aufmachen.
Auf jeden Fall. Ja. Können sie dann nicht so eine Drohne bei mir vorbeischicken?
Nee.
Wo ich drauf unterschreibe.
Als ob die so weit wären. Nee, können sie auch gleich dein fucking Paket.
Das macht dann Amazon. Die schicken dir dann eine Drohne vorbei und wenn du dann irgendwie. Oder Google.
Wenn nicht da bist, dann fliegt er dir hinterher.
Ja.
So, oh, der ist gerade mit einem Flugzeug unterwegs, kein Problem, wir schicken Drohnen los.
Ja, und plötzlich klopft es dann so am Flugzeug an ein Fenster und dann ist da so eine Drohne und dann musst du durchs Fenster durch mit deinem Finger unterschreiben.
Genau, so festgesaugt dann so an deinem Fenster dran. So.
Oder sie holt sich vielleicht einfach nur eine Blutprobe von dir.
Oh yeah.
Halten Sie mal Ihren Finger an den Rotor. Fitz.
Sehr schön. Sehr schön. Also ich kann es mir gut vorstellen. Und,
ja,
und
also,
nächstes Jahr sagen wir, oh shit, wir haben es
nicht. Man merkt, passiert. Im Ansatz hat in Deutschland viele, haben das Internet noch nicht verstanden.
Das ist auch echt schwer.
Naja, also ich meine, ich finde es jetzt total lustig, dass da der Anwalt was zahlen musste. Also,
ja, muss halt auch mal ein Anwalt das zahlen.
Ja, ist auch okay. Ja, ich meine, wenn er mit E-Mails nicht umgehen kann, ist auch okay.
Ja.
Genau.
Haben genug andere Anwälte in dem Fall bestimmt wieder dran verdient.
Ja, und das ganze System sowieso, aber... Ich meine, weißt du, solange die sich immer gegenseitig verklagen, habe ich ja damit kein Problem. Dann lassen sie wenigstens andere Leute in Ruhe.
Das Gute war ja...
In der Zeit, in der sich dieses Landesgericht damit beschäftigt hat, konnten sie schon nicht liebe böse Buben Bürger einen
verklagen.
Das
geben.
Das machen die trotzdem.
Sorry, wenn ich da einhaken muss, das ist leider kurzsichtig gedacht, weil nicht das Landgericht verklagt dich, sondern entweder die Staatsanwaltschaft oder andere Anwälte.
Ja, aber
und
das Landgericht
solange,
hat ja zu tun in der Zeit.
Ja, aber das ist ja genau das Problem.
Nee.
Du willst in der Regel eine Klärung eines Rechtsstreits. Das Schlimmste an einem Rechtsstreit ist der ganze Scheiß, bis er endlich rum ist. Weil das kostet richtig fucking viel Geld. Du zahlst einem Anwalt dafür, dass er den anderen Anwälten wiederum nur ein Briefchen schreibt, zahlst du ihm fucking viel Geld. Und wenn das lange geht, wenn nicht einfach mal ein Verfahren eröffnet und abgeschlossen wird, dann hast du richtig viel Geld los.
Das spricht ja aus Erfahrung.
Leider, ja.
Aus trauriger Erfahrung hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche.
Ja.
Machen wir weiter mit lustigen Sachen.
Ja. Biohackers.
Biohackers, quasi das nächste Level von Hackern, beziehungsweise gibt es ja schon relativ lange, sind quasi Leute, die sich mit diesem ganzen so Pflanzen anpflanzen und züchten und sowas auseinandersetzen, aber auch mit Hefe. Und was diese Biohacker gemacht haben, ist, die Hefe so zu programmieren, dass sie anstatt ihrem Hefe-Shit, was macht es normalerweise? Ich glaube CO2 einfach nur. Stellt sie jetzt.
Oder Alkohol.
Genau, Alkohol und CO2. Mhm. Stellt sie jetzt halt THC her.
Das ist super.
Und das ist eigentlich eine ziemlich awesome Sache.
Geil wäre Alkohol und THC.
Oh, knallt doppelt.
Wheat Beer.
Du kannst ja einfach zweimal Hefe quasi an.
Ja.
Dingsten. Ja. Aber ich glaube, das Hefe trinken ist nicht so cool. Aber das THC dann quasi in dein Brot backen oder so. Schon. Die Möglichkeiten sind halt erstaunlich gut.
Das wäre schon lustig, wenn du, ja. Also vor allem, weil es halt irgendwie vorher ist es unbedenkliche Ware sozusagen, ja, und im Backofen wird
es. Im Backofen wird es dann halt einfach krass.
Dann wird in Zukunft wird wieder das FBI vor der Tür stehen, wenn sie irgendwo merken, dass irgendwo viel gebacken wird.
Ja, oh, oder wenn du quasi Hefe von jemandem kaufst. Ja. Das kann ja alles sein. Und ich finde das eine coole Sache eigentlich, weil jetzt muss man halt schauen, wie man das Zeug dann findet. Wie man dann quasi, wie man einen Haufen Hefe im Kühlschrank findet. Ist ja jetzt schon nicht so einfach, oder halt quasi irgendwo, wo sie gerade quasi munter THC produziert.
Hm.
Oh yeah.
Ja. Muntere Hefen.
Sehr, sehr cool.
Muntere Hefen, ja.
Ja, also das fand ich eine coole Geschichte einfach, weil, ja gut, dann kannst du halt nicht mal auf die Standardsachen schauen, wie, ja, das ist ein riesiges Feld, wo halt THC angebaut wird, nicht THC, sondern Cannabis angebaut wird. Sondern du hast dann quasi Leute mit irgendwie Kühlschränken oder so. Und
dürfen wir mal ihren Hefebestand kontrollieren? Das ist aber ganz schön viel Hefe.
Was machen sie mit dieser ganzen Hefe?
Ich habe einen extra
Hefekühlschrank. Aldi. Ich verkaufe die bei Aldi für 9 Cent.
Also du merkst dann auf jeden Fall, wenn es mal so einen riesen Run gibt, wenn der Aldi wieder so.
Oh ja, yeah, der hat wieder THC-Hefe. Nice.
Sehr cool. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema, das passt in die Kategorie Streisand-Effekt. Es gibt ja seit kurzem die Möglichkeit, Google zu sagen, lösch mal bitte den Link da aus deinem komischen Verzeichnis, weil ich will nicht, dass der da drin steht. Und dann gibt es natürlich Leute, die sammeln jetzt die Links, die gelöscht werden.
Mhm.
Und packen die auf eine Webseite. Weil ich meine, es werden ja nicht die Originalquellen gelöscht, also wenn es halt bei den Zeitungen oder sowas online abrufbar ist, es wird ja nur der Link bei Google, also das Finden, gelöscht. Und deswegen gibt es jetzt ein Verzeichnis im Internet, was auflistet, welche Sachen denn so in letzter Zeit gelöscht
wurden. Aber das ziehen die auch bloß aus den News raus. Also nicht so, dass sie quasi direkt bei Google schauen, ob sich da Sachen verändern, sondern einfach.
Ja, kannst du ja nicht so richtig.
Ja, könntest du schon machen.
Ja, du müsstest ja.
Du müsstest dich halt hart verkrepeln dafür.
Ja, du müsstest ja rauskriegen, welche Sachen sie gerade alle im Index haben.
Hm.
Krieg mal den ganzen Google-Index und dann guck mal, wie der sich von Tag zu Tag ändert.
Genau, mach doch mal einen Diff drüber.
Mach einen
Diff über den Google-Index.
Ja, kann man schon mal.
Kann nicht so lange dauern, genau.
Das kann doch nicht so schwer sein.
Unendlich Jahre.
Google macht das doch auch.
Genau, Google macht das doch auch, da können wir das doch wohl.
Ja.
Genau.
Okay, also wenn ihr so eine Möglichkeit habt, sagt mir Bescheid.
Machen wir.
Dann könnt ihr der Webseite auch noch, die übrigens, wie heißt, hiddenfromgoogle.com.
Oh yeah. Wahrscheinlich auch direkt im Darknet.
Nö.
Im Deep Web.
Nö.
Einfach, das ist nur ein Tumblr, oder?
Was? Nee. Das ist einfach eine Liste an Links, wo dran steht, wer gelöscht wurde. So.
Ja, so ist es.
Ja.
Sie wurden von Google gelöscht.
Genau,
sie wurden von Google gelöscht, aber dafür sind sie jetzt hier öffentlich angeprangert. Da waren halt so, einer ist zum Islam, der Bruder ist zum Islam konvertiert und das hat derjenige löschen lassen und solche Geschichten.
Okay, cool.
Ja.
Mal weiter.
Gut, dann noch ein kurzer Aufruf. Geht zur Freiheit statt Angst Demo am 30. August in Berlin. Die ist in den letzten Jahren ja ein bisschen kleiner geworden, aber vielleicht durch die ganzen NSA-Skandale und Geschichten, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, wäre es jetzt mal wieder Zeit, auf die Straße zu gehen. Also 30. August, Berlin geht hin.
Ganz kurz noch eine Frage. Du hast ja das Recht auf Vergessen von der Suche, aber das bezieht sich dann nicht auf diese Webseite, dass du dann sagen kannst, dass dieser Link gelöscht wird, weil das keine Suchmaschine ist?
Ja.
Ja, aber du hast ja von Hand gesucht, oder? Ist das nicht auch so, Maschine?
Ja, ist nicht Google. Ist nicht allen Menschen bekannt.
Ach so. Und dann ist okay.
Das ist ja immer so dieses Problem. Ist genauso wie mit Promis und mit allem, wenn es halt allen bekannt ist. Also du kannst halt einen Sonderstatus erreichen. Google hat einen Sonderstatus. Das sind halt immer der Mobs.
Ja. Und außerdem, Yahoo muss das nicht machen.
Außerdem müsstest
du Yahoo gibt es ja auch.
Außerdem müsstest du das nur löschen, wenn hidden from google.com eine Repräsentanz in Europa hat. Also wenn diese Webseite kein Office in Europa hat, dann gilt das sowieso nicht.
Okay, und was dieses mit
Recht
Bing?
Auf Vergessen. Bing löscht auch.
Oh yeah.
Die haben angefangen, Microsoft hat natürlich auch eine Repräsentanz in Europa, trifft auch auf dieses Gesetz zu oder auf dieses Urteil und du kannst auch bei Bing dich rauslöschen lassen. Bei Yahoo weiß ich, Yahoo benutzt ja auch nur Bing, bei anderen Suchmaschinen weiß ich es jetzt nicht, aber du musst auf jeden Fall irgendwo es auf europäischem Boden haben.
Und was ist, wenn das neu indexiert wird, weil das quasi was andere Seite ist? Musst du dich immer wieder drum kümmern?
Wahrscheinlich.
Ja, okay.
Ja.
So ist halt.
Macht ja Sinn.
Ja, macht ja Sinn.
Ja, ist dann auch ein Link.
Ja.
Ja.
Schön. Machen wir weiter.
Genau. Also geht zur Freistadt Angstheim. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal von da Radio gemacht, so gerade in den ersten Jahren. Wäre schon cool, wenn da viele, viele Leute vorbeikommen. Deswegen.
Schön.
Guckt mal.
Genau, kommt vorbei, seid frei,
Spaß Angst und zu haben. Demonstriert für unsere Bürgerrechte und gegen den Staat, der immer mehr Daten haben will.
Genau. Demonstriert gegen den Staat.
Ja, gegen den bösen Staat. Nicht gegen den lieben Staat, weil es gibt auch einen lieben Staat, aber.
Gegen die NSA könnt ihr auch.
Ja, also genau. Gegen die NSA kommen auf jeden Fall.
Ja.
Okay, kommen wir zu Laserfu.
Laserfu. Standard Controls. Der Brent Simmons hat mal wieder was ganz Nettes aufgeschrieben zum Thema Standard Controls in der App-Entwicklung, was lange so ein Thema war. Ich habe das vor allem deswegen gepickt. Bei iOS war das mit dem iOS 7 Switch, finde ich persönlich ziemlich deutlich. Also natürlich bauen viele Leute noch irgendwelche Custom Controls in ihre Apps mit ein, weil nicht immer die Standard Controls alles abdecken. Aber es ist ein ziemlich deutlicher Trend erkennbar, dass halt immer mehr, ja, man darauf hingeht, man nimmt die Standard Controls und nutzt halt so die Möglichkeit, etwas in zum Beispiel Firmen-CI-Farben zu tinten und CI-konforme Schriften zu verwenden. Also es ist ja auch so ein bisschen, die Standard Controls sind flexibler geworden, deshalb kann man es mit denen machen. Worauf ich dabei eigentlich hinaus will, ist, bei iOS sieht man das schon und ich wünsche mir einfach, dass es bei Android mit diesem Material Design, das ja ähnliche Ansätze zeigt, auch so funktionieren möge. Da sind wir mal wieder beim Thema. Ich bin heute einfach mal ganz naiv.
Oh, ist das schön.
So schön naiv heute.
So schön.
Ja.
Finde ich gut.
Okay, dann Vladi.
Ja, ich habe was, also es gibt ja immer mal wieder so Style Guides, wie man irgendwie seinen Code strukturiert, bestimmte Syntax verwendet oder nicht verwendet und so weiter. Ja, wir haben jetzt hier letztens angefangen, mal das Ganze für unsere Test Suite anzuwenden. Und zwar gibt's da die Seite betterspecs.org. Das ist richtet sich jetzt hauptsächlich an Ruby und auch hauptsächlich, würde ich mal sagen, an Minitest-Spec-User oder R-Spec-User, weil da die Syntax relativ ähnlich ist und das sind halt einfach so anhand von so ein paar nett strukturierten Beispielen ist da mal so aufgelistet, was man denn so tun sollte und was man denn nicht so tun sollte und warum und das ist ganz cool, wenn man irgendwie mal so Guidelines haben will, wie man denn seine Tests strukturiert. Was habe ich noch? Hierzu passt das auch ganz gut, das hat der Leadname vorhin gepickt, das ist so eine Zusammenfassung, das ist ein GitHub-Repo, das nennt sich Awesome Ruby und da ist eine Repo drin, wo einfach mal so Links zu allem drin sind, irgendwie Test-Frameworks, Web-Frameworks, Datenbank-Zeug, einfach mal so eine Sammlung, mit der man so alles abdecken kann, was man denn so braucht.
Das ist quasi wie Awesome Python oder wie das Awesome, was auch immer das.
Genau. Also das sind einfach, also ich würde mal sagen, das ist eine Liste von Ruby-Gems, von irgendwie weiterführenden Links, von Ressourcen, wie man Ruby lernen kann und halt das mal so das Ruby-Ökosystem im aktuellen Zustand mal so zusammengefasst, grob.
Schön.
Was ganz Nettes. Was habe ich dann noch? Ich habe noch ein bisschen Prosa, und zwar Snow Crash. Das ist ein ganz cooler Roman von Neal Stephenson, den man vielleicht auch so von Cryptonomicon oder sowas kennt. Ist Stevenson-mäßig, hält er sich sogar sehr in Grenzen, was Verbosität angeht. Also Neal Stephenson, der schreibt sehr gerne sehr verbose braucht sehr gerne sehr viele Seiten, um mal Dinge zu erklären. In dem Buch geht's tatsächlich, ist nett geschrieben und sagen wir mal, die grobe Prämisse ist, was wäre, wenn es Computerviren gäbe, die dann quasi auch die Leute, die am Computer sitzen, befallen würden. Also da geht es auch um.
So weit entfernt, ich meine. Ja,
da geht es auch um Cyberspace und sonstige Dinge. Gegen Ende vom Buch wird es auch noch so ein bisschen leicht esoterisch, aber liest sich eigentlich ganz gut. Ja.
Schön.
Kann man angucken.
Okay.
Und ich finde es ja sehr, sehr großartig, weil der Protagonist dieses Buches heißt einfach Hero Protagonist.
Ja. Okay.
Da gibt's einen Regisseur, den kennen vielleicht einige, den Sylvester Stallone, der ist in letzter Zeit auch dazu übergegangen, sich nicht mehr sonderlich komplizierte Namen für seine Darsteller auszudenken. So hieß zum Beispiel im letzten Expendables-Film der Bösewicht einfach nur Villain.
Ja, das ist genauso wie
Unobtainium. Warum? Ja, genau.
Von Avatar, was einfach
warum sich Arbeit machen.
Name ist. Unobtainium und die bounce up. Was?
Ja.
Einfach so.
Oh, hier im neuesten Transformers geht es um was, das heißt Transformium.
Ja, das ist nämlich das Zeug, woraus alle Transformers gemacht sind.
Nein.
Doch. Das ist einfach so dumm. So dumm. Das
ist eine großartige
Idee.
Mikey Bay, he's got the power.
Ist doch egal, Hauptsache es fliegt viel um die Ecke und geht kaputt.
Explosion.
Ja. Und tolle Special Effects. Story ist
Transformium.
Transformium.
Überbewertet. Kommen wir zu den Mimimis. Ich habe schon über die Smartphone-Telekom-Tarife geheult. Ja. Also das ist totaler Scheiß.
Alles traurig.
Dann über das QNAP-NAS, und zwar die Chrontab, die es da gibt. Ich habe ein NAS, wo ich was in die Chrontab eintrage und das überlebt die Reboots. Und ein anderes NAS, was auch von QNAP ist, und da geht es nicht.
Ich glaube, es ist kaputt, das andere. Weil das muss einfach so sein.
Yeah? Es ist nicht kaputt. Es ist ein Rätsel. Ich meine, es gibt dann eine Möglichkeit, es irgendwie anders hinzubiegen, indem du irgendwie in der Autoconf SH was reinschreibst, dass er das irgendwie in die
Hack that shit open.
Reinpiped in die Chrontab, dass er die halt neu schreibt irgendwie beim Booten, dass es dann persistent ist. Aber ich verstehe nicht, warum es auf dem einen einfach so geht. Es überlebt jedes Reboot, zieht dann immer die Backups, also das soll sich halt abends einschalten, Backups ziehen, wenn es fertig ist, ausschalten und dann abends wieder einschalten.
Ist natürlich blöd, wenn es dann quasi nach dem Neustart vergisst, was es denn heute genau mehr zu tun hat. dann soll ich runterfahren? Ich glaube nicht.
Ja. Das Runterfahren funktioniert vielleicht noch, weil das ja über die eigene Management-Oberfläche vom QNAP irgendwie machen kannst, aber der macht auch nichts anderes, als es in die Chrontab irgendwie reinzuschreiben. Und wenn du selber was reinschreibst, bei dem einen NAS überlebt es jeden Reboot und beim anderen nicht. Dann musst du es halt irgendwie einen bösen, komischen Hack bauen, dass er halt über diese Auto-SH, die halt wirklich lädt, dir was in die Chrontab reinpipes, damit du das halt auch nicht vergisst. Aber ich verstehe nicht, warum es bei dem einen geht und bei dem anderen nicht.
Ich sag, es ist ein Bug und du musst mal dein QNAP Representative anrufen.
Ja, ja.
Und ich werde auf die Kronjuwelen hauen, ja. Ja.
Also scheiß QNAP.
Ja, Scheißendrecke.
Ja, ich meine, aber das ist auch billig NAS. Okay, wer billig NAS kauft, kauft dreimal, ne?
Selber aber Schuld.
Finde ich.
Ja,
selber aber die Schuld. Festplatte kannst du immer noch benutzen.
Ja, ja. Und es sind auch mit die besten, also, mein gut, jetzt können irgendwelche wieder um die Ecke kommen. Oh, was sind die in Synology? Ist mir doch völlig bumsigal. Die kochen alle mit dem gleichen Scheiß Wasser.
Mit dem gleichen Linux.
Ja, genau. Das ist alles Linux, Linux darunter und ist alles irgendwie alles gleich. Und die einen sind hier ein Quäntchen besser und die anderen sind da ein Quäntchen besser. Das ist sowas von bumsigal. Ich habe jetzt halt QNAP-NAS und mich nervt, dass bei dem eingeht, wo man nicht. Mimi, mi, mi.
Mi, 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 mi,
das Internet sagt auch nichts dazu, außer Mimi.
Mi. Mi, 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 mi.
So, jetzt darf hier der Plattie.
Plattie!
Genau. Was hatte ich denn? Also mein iPhone war letztens voll. Sehr
krass.
Sehr ungerechtfertigt. Nee, das war
ungerechtfertigt. Hey, das Telefon war voll, ist so ungerechtfertigt.
Ja, ist es total ungerechtfertigt. Dazu komme ich nämlich. Darum
ich
ist es
nur
ja 100 Mimi.
Podcasts runtergeladen. Jetzt schon wieder voll.
Nee, stimmt gar nicht. Also es gibt ja im iPhone Einstellungen, diese Übersicht hier, welche App braucht wie viel Platz.
Die lügt
so
hart.
Ja, richtig. Ja, und das Ding war halt einfach, ich habe ein 32 Gig iPhone und egal, wie ich mir diese Anzeige zusammengerechnet habe, ich bin ums Verrecken nicht auf 32 Gigabyte gekommen.
Nope,
das ist aber ein bisschen
Dark Data.
Ja. Wenigstens das funktioniert bei Android, ja, muss man dazu sagen.
Ja.
Wenn ihr sowas haben wollt, wenn ihr quasi eine Anzeige haben wollt, die euch sagt, wie viel Gigabyte ihr frei habt, dann nimmt ein Android.
Ja, nee, das Problem ist nicht, dass die Anzeige, wie viel Gigabyte ich frei habe, nicht stimmt, sondern dass die Anzeige, was, wie, wo, Speicherverbrauch nicht stimmt. Und jetzt kommt's, ich habe das Problem gelöst, indem ich meinen Phone komplett gewiped habe und aus
Super.
Tatsächlich ist es recht schmerzlos. Also innerhalb von einer halben Stunde, wenn man es dann liegen lässt, bis es seine Backups wieder zurückgespielt hat, dann hat man wieder ein funktionierendes Phone. Ich habe es einfach gewiped, habe aus iCloud mein Backup zurückgespielt und plötzlich hatte ich wieder 15 Gigabyte frei. Und ich habe immer noch über 10 Gigabyte frei und das war halt einfach davor voll. Und ich weiß tatsächlich nicht, wo die Daten hingegangen sind, weil ich da drauf halt auch keinen Zugriff hatte und irgendwie auch kein Jailbreak machen wollte, um das rauszufinden, sondern, sagen wir mal so, der Workaround für mich ist jetzt einfach kurz das Ding wipen, restoren, das ist...
Genau, das machst du jetzt einmal im Monat und dann ist alles gut.
Nee, also ich meine...
Ein bisschen auf Windows XP an.
Ich meine, ich hab das Phone schon unglaublich lange
Wird sich gleich wieder verfolgen. Obwohl, ein Monat Zyklus ist eigentlich Windows 98 SE.
Ja, auf jeden
Fall. Das ist der Monat, so, einen Monat kann ich den Computer benutzen und dann muss ich ihn halt wipen, aber das ist normal.
Ja gut, dann muss es halt alles halbe Jahr machen. Aber alles halbe Jahr, eine halbe Stunde geht schon. Okay.
Eine halbe Stunde und dann hast du all deine Daten wieder drauf?
Ja, hat er doch gerade gesagt.
Das ist aber...
Schnelles WLAN und los geht's.
Nee, du brauchst einfach schnelles WLAN, Der lädt
nicht so viele Daten drauf. Ja. Er lädt dir ja nicht alle Podcasts wieder drauf.
Ja, also das aber geht danach dann halt alles wieder los.
Das geht danach dann wieder los, aber eine halbe Stunde und dann tut das Ding wieder irgendwas.
Ja, nee, es tut und es sind alle Apps wieder da, aber in den meisten Apps, wie zum Beispiel Podcast Client, du machst du den auf, das ist gerade so, ich hatte das demnächst auch, habe mein Phone von diesem Schmock iOS 8 auf iOS 7 zurück restored und hatte das gerade so fertig und dachte mir so, jetzt hocke ich mich in die Bahn und fahre auf Arbeit und dann war erstmal so, kein Podcast mehr da, auch sonst nichts mehr da. Sehr schön ist dann, du fängst dann an, das runterzuladen im WLAN, hast aber eingestellt, naja, unter Mobile bitte nicht, ja, weil Akku ist mir da witzigerweise mehr das Problem als jetzt groß irgendwie Netzverbrauch. Aber zumindest bei mir unter iOS 7 hat sowohl das Instacast als dann auch der iPod dann irgendwie einen Bug, dass er halt, wenn er einmal unter WLAN angefangen hat, dann macht er auch weiter.
Ja.
Interessiert er sich nicht mehr dafür, dass das jetzt irgendwie UMTS ist.
Das ist unfassbar grausam. Das war auch für mich ich finde es auch sehr peinlich, dass Instacast diesen Bug immer noch hat, weil als ich Instacast das letzte Mal ausprobiert habe, das waren zu Instacast 2 Zeiten oder 1 sogar. Ich habe das mal eine Zeit lang benutzt und da hatte ich auch so Fälle, dass ich ständig gedrosselt wurde, weil irgendwie das mal angefangen hat runterzuladen und das dann halt irgendwie über 3G weitergemacht hat. Und ich finde es sehr, sehr peinlich, dass das immer noch passiert.
Also mein altes Instacast hat das Problem nicht. Also
ich habe Instacast. Mit was hörst 2. du gerade Podcasts?
Ja, Instacast 2. Das macht es nicht.
Mhm.
Oder halt auf Android den Antennapod.
Ja, wie? Und dein Jolla hat kein Podcast-Programm, oder?
Da hörst du tatsächlich auch mit dem Antennapod. Und es gibt auch seit neuestem das G-Podder, aber das ist, habe ich jetzt noch nicht. G-Podder.
Sono e G-Podder.
Das habe ich jetzt aber noch nicht groß ausprobiert, weil ich hatte halt die ganzen Podcasts schon in Antennapod eingetragen.
Also ich habe auch Antennapod und das sieht auch gar nicht so kacke aus.
Naja doch, es sieht kacke aus, aber es macht genau das, was du sonst brauchst.
Du hast so eine Seitenleiste.
Das sieht auch gar nicht so kacke aus.
Doch.
Ist der kleine Bruder von, ist hässlich wie Nacht.
Die UI von Antennapod ist scheiße, aber die Features und alles, was es sonst so kann, sind gut und es ist gut genug, aber die UI ist trotzdem scheiße. Da kommt man nicht drum rum.
Das muss ich mir jetzt mal angucken.
Da kommt man nicht drum rum. Das geht UI-technisch
Da geht gar nichts.
UI-technisch geht Antennapod leider gar nicht.
Sorry, Antennapod, du sagst einfach.
An der Stelle
wirklich. Ich finde das Antennapod super, mir ist es vollkommen egal, wie das aussieht.
Ja, okay, wenn es dir egal ist, dann sage ich ja. Weil es macht genau die richtigen Sachen sonst, aber das UI ist eine Katastrophe.
Ich finde es ein bisschen komisch mit diesen alle Episoden und Abspiellisten und so, dass die da irgendwie.
Also ich weiß auch nie, wo ich anklicken muss,
ich auch.
ob ich das jetzt gestreamt oder runtergeladen gut. Oder wenn ich gerade nicht runtergeladen habe, warum spielt er mir nicht einfach ab, wenn ich sage, draufdrücken, jetzt, ja. Los.
Aber so prinzipiell finde ich nice.
Ist dem Felix halt auch egal, der ist so ein Buhn, der hört Podcasts nur.
Ich höre die nur.
Okay. Also das benutze ich auf Android und ich habe immer noch dieses Instacast 2, dieses alte, und das hat den Bug nicht, den du beschrieben hast. Also wenn ich das WLAN verlasse, hört der leider auf, die Podcasts zu laden.
Ist ja gut so.
Und ja, genau. Aber manchmal ist es leider, weil da fehlt manchmal nur so ganz bisschen und ich müsste dann halt sagen, weiter, doch. Also der hört einfach auf und meckert dann halt rum und sobald du das WLAN wieder betrittst, macht er aber weiter. Also funktioniert. Ist halt, dieses alte Instacast ist halt arschlangsam und deswegen ist es scheiße. Aber es macht zumindest sonst die richtigen Sachen.
Ich finde es komisch, dass sie da quasi einen Upsell gemacht haben. Also, dass du quasi dann das ganze Ding nochmal neu kaufst.
Ja, und das habe ich nicht mitgemacht.
Ja. Du hast direkt 2 gekauft, oder?
Ich habe 2 gekauft und dann habe ich halt weil dann wollten sie wieder Geld. Und dann habe ich gesagt, nee.
Fuckers, ey. Verdammt.
Naja, Leute müssen sich halt irgendwie finanzieren. Aber das ist so.
Kann man schon verstehen. Darüber wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Also genau.
Über dieses bezahlte Modell kommen wir später nochmal.
Das ist gelöst. Kommen wir zu Gestfalltat.
Naja, ich weiß nicht, ob es gelöst ist. Es ist so temporär mal gefixt und ich hoffe mal, dass das mit iOS 8 besser wird. Ich habe letztens, kommen wir nachher noch zu, das ist hier auch weiter unten verlinkt, ich habe letztens mal wieder ein paar Gists anlegen müssen, wo die Files, die ich jetzt angelegt habe, keine Dateiendung haben, weil es halt irgendwie so Skripte sind, die entweder, also das eine ist ein Git-Hook und das andere ist halt ein Skript, was irgendwo im Path liegen soll, damit man es halt wie einen normalen Konsolen, also wie ein normales Executable benutzen kann. Bei Gist ohne Dateiendung macht das GitHub Gist einfach, lässt es nicht zu, dass man da andere File-Types anstellt oder zum Beispiel bei meinem Ruby-Skript, da kann ich es anwählen und wenn ich dann hier auf Update und Save klicke, dann speichert das einfach nicht. Und jetzt habe ich halt ein Gist gespeichert, wo halt kein Syntax-Highlighting an ist, was ja eigentlich schon prinzipiell schon fast schlimmer als die Pest ist.
Fast. Ja, Fladi, wie kannst du nur?
Ja, also ich meine, das sieht halt echt kacke aus, aber das ist auch nicht unbedingt schöner Code, deswegen ist es auch okay.
Kommt der bald bei Heise dann?
Nee, also so schlimm ist es noch nicht. Also bei Heise müsste man ihn noch ordentlich verkrepeln, bis er da mal auftaucht.
Sehr gut.
Ja.
Immerhin.
Was habe ich dann noch? Ich habe letztens angefangen, Star Trek Voyager zu gucken.
Yay!
Und die einzige sinnvolle Quelle, die ich da irgendwie da mal dafür gefunden habe, war hier Amazon Prime Video. Ja, und stellt sich halt raus, es braucht irgendwie einen fucking Silverlight Krebs-Plugin und
Überraschung!
Ja, das benutzen alle.
Ja.
Ja.
Nee, du kannst auch Pipelight unter Linux benehmen.
Ja.
Das ist so awesome einfach, dass es dir dann quasi mit Wine so ein Plugin reinkrebelt, was der dir dann aus irgendwelchen Quellen nachlädt und dann hast du dann so eine Executable, die du dann in deinem Browser startest und so abgefahren, aber es hat dann tatsächlich irgendwas gemacht.
Geil.
Und es war so ein One-Click-Teil, also du hast dann wirklich das gemacht und dann hast du diese ganzen freakigen Sachen gemacht. Und da war es fertig und dann hat es funktioniert.
Ja.
Mhm. Wir haben Pest und Cholera durch Vogel und Maul und Clown solche ersetzt.
Also du kommst nicht drum rum.
Ja.
State of the art.
Naja, es gäbe eine Möglichkeit, also ich habe mir schon überlegt, es gäbe eine iOS-App, mit der ich es gucken könnte, aber ich habe halt kein iPad und auf dem iPhone war es mir dann ein bisschen zu klein.
Du kannst ja auch einfach einen Sony-Fernseher holen.
Nee, ich habe eine Playstation. Ich habe eine Playstation, die kann das auch. Das Problem ist bloß, ich wollte nicht noch andere Leute hier in der Wohnung aufwecken und mein Fernseher, der hat einfach keinen Kopfhörerausgang.
What?
Ja.
Was hast du für einen Fernseher?
Was hast du denn für einen fucking Fernseher?
Ich habe einen Mark, das ist glaube ich ein LG, das ist ein Mark, sein Alter, den habe ich dem
LG mal. Bonn.
Ja.
LG Bonn, genau.
LG Bonn, ey.
Genau, das ist der LG Bonn Fernseher, der ist nämlich not entertained. Der hat einfach keine
so much entertaining.
Also, sagen wir es mal so, der hat schon Audioausgänge, aber halt für einen AV-Receiver und nicht irgendwie für einen Klinkenstecker.
krass.
Das ist eine traurige Geschichte. Ja, deswegen habe ich dann, musste ich dann irgendwie auf einem meiner MacBooks musste ich dann irgendwie Silverlight installieren, damit ich irgendwie Voyager gucken könnte.
Ja, dafür kommst du in die Hölle. Ja. Das ist einfach so.
Aber es geht. Du hast Microsoft mit deinem Mac in Kontakt gebracht.
Und jetzt ist es infiziert. Kriegst du alle Windows-Viren direkt drauf.
Aber es geht. Also ich meine, es funktioniert.
Ja, das funktioniert.
Schlecht genug.
Es funktioniert schon.
Ja. Also ich meine, vorher bei Love-Filmen war es ja auch so, du musst auch dieses Silver. Irgendwann haben sie von Flash nach Silverlight umgestellt. Wir haben ja uns ja da schon mehrfach lustig drüber gemacht.
Jetzt haben wir es alle am Arsch.
Und jetzt haben wir es alle am Arsch, bis dann HTML-DRM, HTML5-DRM kommt. Dann haben wir es da am Arsch. Also es wird einfach
immer am Arsch.
Nicht besser.
Aber vielleicht ist dein WebM besser.
Wird alles besser. Nee, glaube ich nicht.
Nicht WebM.
Nee.
Oh.
Nicht WebM. Ja, aber Gratulation, Kayson, Nistrin und so. Ne? Ab geht die Party.
Ja, was auch immer.
Picks.
Storyboard.
Ah, nee, Storyboard. Sorry.
Ja, ich habe überlegt und mir ist tatsächlich noch eingefallen, womit ich mich hauptsächlich auch heute rumgeschlagen habe. Das gibt's in iOS, das gibt's natürlich auch in vielen anderen Entwicklungsumgebungen ähnlich. Also man kann sich bei iOS und macOS Entwicklung halt überlegen, wie man sein UI baut. Man kann halt alles schön in Code schreiben oder man kann halt so ein Interface-Builder nehmen und kann da dann seine XIPs, NIPs und mittlerweile eben auch Storyboards, wo man dann mehrere View-Controller miteinander verknüpfen kann und dann kannst du visuell sozusagen sagen, okay, hier ist eine Transition zwischen dem View-Controller und dem und die triggerst du dann im Code nur noch an und alles, also alles Visuelle designst du sozusagen in diesem Interface-Builder.
Okay.
Und das ist gar nicht so dumm, weil zum Beispiel dieses Auto-Layout-Feature, das unter iOS seit, glaube ich, iOS 5 oder 6, 5, verfügbar ist. Also das kann man halt auch entweder dann im Interface-Builder machen oder man kann diese Constraints, die man dafür angeben muss, in Code in so einer Art ASCII-Notation schreiben.
Echt? Das ist ja voll nice einfach.
Das klingt erstmal nice, aber das ist total bescheuert.
Schade.
Also weil du nachher penibelst darauf achten musst, wie du diese Strings schreibst und die sehen nur im ersten Moment selbsterklärend aus.
Ich stelle mir das so vor wie so ein Codeblock und dann machst du da so ein ASCII-iPhone, was du dann aus so einer Webseite rauskopieren musst.
Leider nicht. Das ist eher so, du machst 100 verschiedene Add-Layout-Constraint. Okay, eins für die Höhe. Okay, noch ein Layout-Constraint. Nee. Und dieses Zeug visuell im Interface-Builder zu machen, das ist ziemlich cool.
Ja.
Weil du auch dann die einzelnen Constraints anklicken und debuggen kannst, also im Interface-Builder schon. Und also debuggen im Sinne von, du kannst halt sehen, welcher tut was und auch die haben so Prioritäten untereinander. Das ist ziemlich sophisticated Shit mittlerweile. Und auch dieses, dass du eben so sehen kannst, wie alle deine Screens, deine App miteinander zusammenhängen. Also bei uns ist es insofern lustig, unser Designer arbeitet mittlerweile sehr viel mit Sketch, macht alle Sachen in einem Dokument, also alle einzelnen Screens auf einem Artboard und man kann dann so irgendwann so vergleichen, so wie sieht das bei ihm sozusagen im Sketch aus und wie ist bei mir jetzt gerade so das Projekt vom Code her aufgebaut.
Ja.
Und dann stellt man gewisse, sage ich mal, Ähnlichkeiten fest oder eigentlich idealerweise natürlich ist sehr viel ähnlich.
Ja.
Wie das so aufgebaut ist. Das ist alles ziemlich cool. Ekelhaft ist, dass du halt natürlich das nicht ohne den Code machen kannst.
Ja.
Also am Ende ist es halt nur das UI, nur die visuelle Repräsentation und du musst es ja irgendwie noch mit der Funktionalität verknüpfen.
Du musst halt immer noch was tun irgendwann.
Und das ist eigentlich auch wieder ziemlich cool gelöst, weil du kannst halt so aus einem, also du kannst aus so einem Button in Xcode, kannst du dann so in so ein, also du kannst halt das so splitten, dann hast du links dein Interface-Bild und rechts dein Code, dann machst du rechts die entsprechende Klasse auf und dann ziehst du aus so einem Button so eine Linie einfach nur rüber in den Code, da wo du es haben willst und dann sagt er, hey, was willst du machen? Willst du jetzt hier irgendwie eine Action, ein Outlet, irgendwas? Bietet er dir alles an und alternativ, auch wenn du den Code schon da stehen hast, kannst du einfach über so eine Linie die miteinander verbinden.
Das hört sich alles
eigentlich
gut an.
Alles ziemlich nice, aber die Usability davon ist total bescheuert. Also ich habe einen 27 Zoll iMac. Das größte Display, das es von dieser Firma gibt.
Ja.
Und hab Xcode Fullscreen offen. Und trotzdem, einfach aufgrund dessen, also ich bin die ganze Zeit immer nur am so, an so Panes dazuklicken, wegklicken, Splitscreen anmachen, damit ich jetzt irgendwie mal wieder Code mit Interface verknüpfen kann. Also das hat mich jetzt heute irgendwie einen Tag gekostet. Einfach nur, also das Interface war recht schnell aufgebaut, aber es hat mich den Rest des Tages gekostet, das mit dem Code, den ich schon gebaut hatte, dann zu verknüpfen.
Zu verknüpfen, ja.
Und das ist einfach nur, weil das, also weil Xcode an der Stelle so scheiße gebaut ist, dass du ständig dir der Platz ausgeht. Also es erinnert halt viel an dieses, ja, Eclipse-mäßige oder wie manche Leute ihren Browser haben, dass sie so 15 Millionen Browser-Bars und da noch irgendwie ein Pane und da noch ein Pane und nachher hast du so 3x3 Zentimeter Codefeld noch und ziehst irgendwie was rein und so praktisch. Boah, so schlimm. Ja,
ja.
So gut bis ins letzte Detail leider dann doch nicht. Oh, und das ist ziemlich
pain. Aber das wird ja vielleicht noch, es kann ja alles besser werden.
Nee.
Ist jetzt einfach
die,
so.
Die finden das ziemlich geil, so bei Apple. Und
die holen sich dazu jeden Tag einen runter, so yes, ziemlich, nice. Ziemlich
unreflektiert. Oh, ja.
Ja, scheiß auf Feedback, wenn du es einfach selber machen kannst, wie du es geil findest und dir dazu jeden Tag einen runter holen kannst. Ja. Ja, auf deinem AG Born kannst du ja. Schön X-Code.
Okay, kommen wir zum Pix.
Pix.
Radio Lab Podcast.
Oh, ich habe meine, genau.
Möglichen Podcast.
Und zwar, ich habe das Problem gehabt, dass ich auf einmal keinen Content mehr hatte, was ich mir in meinen Reisen anhören kann, weil ich so viel quasi unterwegs war, beziehungsweise einfach am Morgen und am Abend dann wieder zurück. Und dann habe ich Podcast gesucht. Was war das gerade?
Ich.
Ist gerade umgefallen.
Genießt.
Ich habe genießt. Ist gerade umgefallen.
Leise genießt.
Genau, und zwar, ich habe ein paar Podcasts ausprobiert und bin gerade noch am Durchhören. Und drei wollte ich jetzt kurz mal rausziehen, weil ich die bis jetzt ganz, ganz cool fand. Einfach von verschiedenen Sachen her. Also, der erste ist der Radiolab Podcast.
Das ist cool.
Ein cooler Podcast über verschiedene Dinge einfach. zum Beispiel die letzte Folge war jetzt darüber, dass du dein Gehirn mit Stromschlägen quasi dazu bringen kannst, dass du besser lernen kannst oder so.
Lern jetzt! Yes.
Ja, ungefähr so. Also nicht so stark, aber dass du dann quasi dich besser konzentrieren kannst. Nein,
ich folter mich gern.
Auf irgendwelche mathematischen Sachen. Und es hat halt natürlich es beeinflusst natürlich nicht bloß das zum kurzen Zeitpunkt, wo du dich quasi selbst, sondern auch eine Zeit danach. Und das ist eigentlich schon.
Macht dich auch noch unfruchtbar und.
Macht dich auch immun gegen Schmerzen. Ja. Oder süchtig nach Schmerzen.
Genau, je nachdem, wo du angesetzt hast. Hier oben.
Oder unten. 1 Millimeter weiter rechts.
Du kannst danach nicht mehr richtig gucken, weil deine Augen irgendwie kaputt sind.
Ja, und
dein.
Ja,
deine Lippe
also es
hängt
gibt,
irgendwie links.
Also es ist eine coole Sache, weil es wohl wirklich funktioniert und darum geht es halt auch quasi, dass das ist tatsächlich was macht, was zeigbar ist und das ist relativ gut sichtbar. Genau, und bei Radiolab ist es immer so, dass die Podcasts echt gut produziert sind. Also das ist immer wie, nicht nur wie zwei Leute, die quasi miteinander reden, sondern zwei Leute miteinander reden, aber eine Geschichte erzählen. Ja. Und sie haben halt immer Leute quasi dazu in dem Podcast, die dann quasi ihre Geschichten erzählen. Und das ist sehr, sehr cool. Und
Geschichtenerzähler.
Echt, ja, wirklich. Also wirklich Geschichtenerzähler. Da gibt es einen Podcast, beziehungsweise sogar ein Video. Und es geht quasi um die Auslöschung der Dinosaurier durch den Kometen, wie auch immer das Ding hieß. Und das ist, wo sie dann zu zweit auf der Bühne sitzen und die Geschichte erzählen und dann darf von Musik unterstützt werden dazu und von quasi so von so Puppen, so Dinosaurierpuppen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. So, der zweite ist Freakonomics Radio. Und der Podcast sieht irgendwie fucking identisch aus wie der andere. Warte, jetzt muss ich mal was nachgucken. Nee, es sieht anders aus.
Mergers and Acquisitions.
Nee, genau, also die Seite sieht nur ähnlich aus. Freakonomics Radio geht um Wirtschaft, um Fragen in der Wirtschaft, um Sachen, warum bestimmte Sachen so funktionieren, wie sie gerade funktionieren, um also teilweise auch Social Engineering, das heißt, wie bringst du Leute dazu, quasi Sachen zu machen, die du willst und quasi das unbewusst. Den letzten, den ich gehört habe, war, warum es kostenloses Brot beim Restaurant gibt.
Und am Anfang wird dann quasi so ein bisschen aufgezeigt, so, ja, was könnte es denn sein? Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, weil du kriegst quasi kostenloses Brot, aber eigentlich sollst du ja essen da. Und genau um die Frage ging es. Und der Podcast ist auch gut produziert und sie haben einen interessanten Sprecher, also einer, der gut quasi auch Geschichten erzählen kann. So, und das dritte ist das Deutschlandfunk-Feature. Das ist deutscher Podcast, überraschenderweise. Der jetzt gerade, ich habe die falsche Seite verlinkt, ist auch egal. Und das sind auch wieder quasi Geschichten aus dem Leben, ein bisschen deutscher einfach. Also nicht so cool irgendwie Sachen erzählt, sondern halt ein bisschen auch so quasi so ein bisschen Kunst, so, keine Ahnung, was war das letzte, was ich gehört habe. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das war jedenfalls der von den dreien, den ich gerade noch höre, weil ich denke, dass es noch cool werden kann, aber bis jetzt ist es nur okay. Aber genau, dann waren es noch ein paar andere Podcasts, die ich jetzt hier gar nicht angesprochen habe, weil ich die direkt weggelöscht habe, weil die super boring waren.
Ich habe dir gerade mal im Query ein paar Podcasts geschickt.
Oh mein Gott.
Also Radiolab finde ich auch ganz nett. Wenn dir Radiolab gefällt, dann gefällt dir wahrscheinlich auch This American Life. Das ist auch ähnlich aufwendig produziert. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Und Ira Glass, der das macht, ist einfach ziemlich großartig. Und ja, den Rest kannst du dir mal angucken, wenn du mal Zeit hast, okay, was ich dir gerade geschickt habe.
Sehr gut. Sehr schön. Okay, weiter. Jetzt bin ich mit meinen Picks durch.
Genau, Oatmeal.
Ja, The Oatmeal. Der Oatmeal-Mensch hat ja sich darum bemüht, ein Museum für Nikola Tesla zu bauen. Und dann hat irgendwie, und später irgendwann hat er dann auch mal so einen Tesla Model S ja gefahren und hat da einen sehr coolen Comic dazu gemacht. Und hat dann nochmal angedeutet, dass er das Museum bauen will. Und hat der Elon Musk geschrieben, so, er wird gern helfen. Und dann hat jetzt der vom Oatmeal halt irgendwie mit ihm telefoniert und hat auf seiner Seite das veröffentlicht. Okay, er hat mit dem Elon Musk Folgendes vereinbart. Der baut da eine Supercharger-Station in das Museum, wenn es fertig ist. Also in das
Parkhaus von dem. Die mit Blitzen gepowert ist.
Ja, und außerdem spendet er noch 1 Million dafür. Wir müssen auf jeden Fall bald eine Kategorie haben, Elon Musk der Woche, weil er hat noch einen geilen rausgeholt.
Wie viel Budget in Moneys hat der? Ganz
viel, unendlich.
Oder? Viele Cash Moneys.
Ich glaube, er hat unendlich
jeden Tag Millionen mehr.
Dollars.
Und zwar gibt es ja das den meisten bekannte Model S von Tesla und ja. Das ist ja die Sports Sedan. Und den Crossover, das ist die neue Bezeichnung für diese SUVs,
ja,
den also, Model X.
Also für die Leute, die es nicht kennen, Sedan ist so die Bezeichnung für so einen normalen Viertürer.
Genau, also eine normale Stufenhecklimousine, würde man in Deutschland, glaube ich, sagen, ist ein Sedan, ja. Und Model X ist ein Crossover. So, und dann hat er irgendwie gemeint, so, ja, eigentlich wollten wir ja unser nächstes Modell Model I nennen, ja, weil dann haben wir Model S, Model I und Model X. Hat der Elon Musk gesagt.
Ja,
kann der mal machen. Und dann hat Ford, ich weiß nicht, haben sie sie verklagt oder sie wollten sie verklagen?
Deswegen.
Und ja, also es gibt
einen Quote,
es gibt ein Quote hier von Elon Musk, der sagt, I thought this is crazy. Ford's trying to kill sex. und deswegen nennen sie es jetzt nicht Model E, sondern Model 3, also Model 3, aber halt römisch 3. Und das passt dann auch schön dazwischen so.
Oh Gott.
Macht total viel Sinn.
Der Musk ist einfach super.
Und der hat unendlich viel Geld.
Und der hat einfach, das ist einfach gut, dass so ein Typ wie der so viel Cash Moneys hat, damit er noch weiter so cooles Zeug machen kann.
Nein.
Okay.
Sehr schön.
Dann ein paar lustige, schöne Bilder. Nee, lustig nicht, schöne Bilder. Wunderschöne Bilder vom Himmel, vom Weltall, von total tollen Sachen könnt ihr euch angucken.
Genau, wenn das jetzt hier zu aufregend war, unser Podcast.
Ja, danach, und ihr genau einfach mal einen schönen Sternenhimmel sehen wollt, so schön beruhigend oder mit der Freundin oder Frau einfach mal in den Himmel gucken wollt. Dann guckt euch doch mal diese Bilder
an. Oh yeah.
Ja. Oh, schön. Right. Oh, genau.
Nice. Yeah. Sehr, sehr schön.
Dann ein anderer cooler Ami, in diesem Falle Jeff Jarvis. hat Kai Diekmann geowned.
Wer ist Kai Diekmann?
Kai Diekmann ist der Typ von der Bild.
Ah. Also
der, ja, jetzt macht alles Sinn.
Chefredakteur.
Genau, Chefredakteur. Irgendwie war jetzt irgendwie dem letzten Mal für eine lange Zeit so im Valley irgendwie so, ich muss mich hier auch mal mit anfreunden. Irgendwie so.
Yay, yeah, best bro.
Genau. Und ja, und der hat halt irgendwie Fotos getwittert von dem Typen, der hier die, wie hieß sie? Fan Hansa, also den Flug LH 2014. Da war der Pilot halt Uwe Strohdeicher und da hat halt der Kai Diekmann Fotos gepostet von dem und halt dazu geschrieben, dass er halt vor 30 Jahren mit dem noch gemeinsam die Schülerzeitung gemacht hätte. Und dann hat halt der Jeff Jarvis ihm darauf replied, well, I'm glad to see one of you got an honest job.
Sehr gut.
Sehr gut.
So einfach
sehr,
ist
sehr
das.
Sehr gut. Cool. Ja, also diesen Flug LH 2014, den konnte man live auf Flightradar auch folgen. Es hat irgendwie
toll.
So und so viele Millionen mehr Besucher auf diese Seite gelockt.
Ja. Das ist auch so praktisch. Das ist genauso wie die Leute, die Flugsimulator in Echtzeit spielen.
Mhm. Jetzt einmal
in
den Atlantik
fliegen. Nee, du fliegst halt nicht so, sondern du machst dann Autopilot aktivieren.
Ich will Kaffee holen.
Ich gehe mir jetzt für 22 Stunden Kaffee holen.
Kann man schon
machen. Ja, und dann kommt plötzlich ein Sturm und du musst drauf reagieren.
Nee, das macht der Autopilot, Mann.
Der Autopilot kann auch keinen. Ach.
Ja, was macht der? So, oh shit, Sturm, ich höre auf und dann fliege ich nach unten. Jo.
Ja, und dann war's Krach.
Nee. Sorry, so funktionieren Autopiloten nicht.
Heute ist schon wieder eine Malaysia Airlines.
Jetzt die Frage, warum? Es gibt ja Vermutungen, dass die einfach abgeschossen wurde von Separatisten.
Oder von der ukrainischen Regierung.
Das wäre beides doof.
Ja.
So oder so. Also egal wer, der hat sich gerade keine Freunde gemacht einfach.
Es ist aber komisch, dass schon wieder eine MH ist.
Und wenn es Gewitter ist, dann hat sich dieses Gewitter auch keine Freunde gemacht.
Damit. Nee. Vielleicht fliegen diese MHs einfach komisch. Vielleicht verschwinden die so langsam.
Nee, ist ja nicht verschwunden, Alle. Die wissen ganz genau, wo es ist.
Diesmal?
Ja.
Aber wir wissen ja nicht, wie viele schon verschwunden sind.
Ja, das stimmt.
Vielleicht sind da ganz viele verschwunden von denen.
Stimmt, immer Flughafen.
Okay, da sollte man sich natürlich auch nicht drüber lustig machen, so und so viele Tote.
Ja, genau.
Auch blöd irgendwie. Aber
komisch,
dass das immer
nicht lieb.
Malaysian Airline ist es. Naja, gut, okay. Aber lustig ist wenigstens, dass Jeff Jarvis Kai Diekmann gepwned hat. Total lustig.
Gute Sache.
Ja. Gut. LOLcommits.
Genau, also LOLcommits habe ich schon mal vor irgendwie Monaten oder Jahren wahrscheinlich gepickt. Das ist ziemlich cool. Das ist ein kleines RubyGem, das installiert man sich. Da sagt man irgendwie in seinem Git-Repo LOLcommits --enable und dann installiert es einem ein Git-Hook. Was jedes Mal, wenn man committet, die Webcam anmacht und ein Bild von dir aufzeichnet und so. Jetzt habe ich letztens schon drüber geredet, haben wir irgendwie so in der Firma Slack verwendet. Und jetzt haben wir so langsam, also zum einen haben wir jetzt rausgefunden, dass LOLcommits auch animierte GIFs kann, was es schon mal um 1000% besser macht.
Krass.
Und jetzt hab ich mir da so ein kleines Setup gebaut, was irgendwie jedes Mal, also was animierte GIFs von mir aufnimmt, wenn ich committe und was jedes Mal, wenn ich pusht, dann das GIF vom letzten Commit in einen definierten Chat-Channel bei uns total, in der Firma postet.
Total praktisch.
Zusammen.
Sieht sehr creepy aus.
Ja. So praktisch.
Ja, nee, und das ist.
Alle möglichen Gesichter.
Ja, nee, also. Das ist einfach super lustig, weil man sieht halt, also gerade für mich ist es halt irgendwie auch lustig, weil ich bin ja remote, das muss ich rechnen, 80% der Zeit. Ist es eigentlich auch ganz nett mal zu sehen, was dann die Kollegen so machen und so. Und da kommen auch dann teilweise lustige Dinge zusammen und das macht einfach sehr viel Spaß.
Okay, sehr cool. Wo du LOLcommits angesprochen hast, war übrigens Binärgewitter Talk 56 durch Maxi-Briefe punchen.
Sehr gut. Auch einfach mal durch LOLcommits punchen. oder so. Ja, nee, ist auch lustig. Das Ganze hat irgendwann mal als Shell-Skript angefangen, aber die Slack-API, die ist irgendwie so ein bisschen, man muss da zwei HTTP-Calls machen, um in einen Channel Bilder hochzuladen, weil man einen HTTP-Call machen muss, um sich von einem bestimmten Channel die ID zu holen, und dann muss man die ID im zweiten Call angeben, damit man da quasi den Upload in den bestimmten Channel postet. Deswegen,
das geht mit Shell nicht mehr.
Ja, eben, da muss man halt JSON parsen und so, das ist so ein bisschen blöd. Der zweite Kompromiss war aber, die Standard-NetHTTP-Library in Ruby in der Standardbibliothek hat zumindest meines Wissens nach keine Möglichkeit, Multipart-HTTP-Posts zu machen. Was jetzt ein bisschen blöd ist, weil um so Files hochzuladen, wäre Multipart schon nicht schlecht. Also mein Workaround war, ich habe jetzt ein Ruby-Skript genommen, das hat auch keine Abhängigkeiten, außer die Dinge, die in der Standardbibliothek sind, und ich shell dann raus und rufe Curl auf und Curl macht dann den Rest für mich.
Guter Ansatz.
Ja.
Sehr guter Ansatz.
Also den Code, den habe ich hier, also das Kommandozeilen-Tool, was das, den Upload und die ganzen Geschichten macht, und den Git-Hook habe ich verlinkt, was ich auch ziemlich blöd finde. Zum einen, ich hätte das Bedürfnis, auch ein GIF von mir aufzuzeichnen, wenn ich gerade einen Merge-Konflikt habe, weil ich mal dieses Gesicht, wenn ich dann das fände ich interessant, dafür gibt es aber keinen Hook. Und irgendwie auch keinen bis jetzt so trivialen Weg.
Du committest halt dein Change dann. Irgendwann bist du
fertig. Nee, es geht ja darum, vorher.
Nee, ich möchte ja zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade einen Merge-Konflikt hatte.
Also du pullst ein und kriegst den Konflikt und jetzt willst du ein LOL-GIF von dir.
Ja, du kannst ja ein Multipart-Commit machen quasi.
Nee, weil beim Committen hast du ihn ja schon gelöst.
Mhm. Ja?
Es geht den Moment, wo er
quasi auftritt. Zwei Teile. Du hast quasi, der erste Teil ist, wo du dann angry bist, und der zweite Teil ist, wo du dann den gelöst hast.
Ja, nee, das Problem ist, ich musste erstmal rausfinden, wie ich sinnvoll entdecke, dass ich einen Merge-Konflikt hatte. Ja. Also dafür gibt es...
Wenn kein Fast-Forward funktioniert hat, ganz einfach. Das ist ja relativ
einfach. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das so sinnvoll erkenne. Das zweite Ding ist, was ich echt ein bisschen blöd finde, es gibt nur einen Pre-Push-Hook, der eigentlich, also den habe ich jetzt missbraucht, der ist eigentlich dafür gedacht, um irgendwie ein Skript laufen zu lassen, um zu gucken, kann ich jetzt überhaupt gerade pushen? Ich habe das halt jetzt benutzt, um beim Pushen dann mein GIF zu veröffentlichen, aber eigentlich hätte ich gerne einen Post-Push-Hook, wo ich einfach sagen kann, okay, der Push ist jetzt durchgelaufen und jetzt kann ich hier irgendwie das Bild veröffentlichen, aber gibt's halt auch nicht. Aus irgendwelchen Gründen hat es geht nicht drin.
Auch schön, wie du einfach System Call genommen hast dafür.
Ja.
Für dein Problem.
Was denn sonst?
Ich weiß nicht, unter allen anderen Programmiersprachen, was ist das eigentlich mit POpen oder irgendwas, was dem vergleicht?
Ja, POpen gibt's auch. Das ist allerdings irgendwie so ein bisschen blöder im Handling, und System ist auch irgendwie, also es gibt auch noch die Syntax mit Backticks, wie in der Shell.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich werde das Ganze wahrscheinlich irgendwann mal in den Gem.
Nee, ist ja auch scheiße.
Nee, ist fertig. Und dann,
das ist ganz einfach.
Ja.
Man muss da gar nichts mehr machen, weil das funktioniert.
Genau, es funktioniert.
Und du wirst hoffentlich nicht zurückgehackt von den Leuten in deinem System Call.
Nö.
Okay, warum alles klar.
Ich zurückgehackt
werden? Weil das Coole ist ja an
diesem Stream, dass man auch
andere Sachen reinkrebeln kann.
Ja, das stimmt, da kann man Sachen reinkrebeln, hast du recht.
Ist ja auch kein Problem, mach einfach weiter.
Ich sollte das vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen
escapen. Nee, ist alles fertig,
escapen.
Du darfst da jetzt nichts mehr machen. So, ja. Mach weiter, Sukru.
Sukru ist ziemlich großartig. Also ich habe ja schon vor einer Weile mal rumgeheult, dass mein Fitbit da ist die, von dem Halteclip ist so eine Plastikkappe abgefallen, und da sind dann jetzt irgendwie, haben da Metallstücke rausgeguckt und haben wir irgendwie regelmäßig T-Shirts sind daran hängen geblieben, aufgerissen und so, das war nicht so cool. Sukru ist echt cooles Zeug, also das ist so wie so Knetzeug, das kriegst du in so kleinen Tütchen, sieht ein bisschen aus wie so Kondompackungen, reißt da auf, knetest du rum, lässt du 24 Stunden liegen und es wird fest. Und es klebt auch ziemlich gut. Also ich habe einen Kumpel von mir, der hat ein altes iPad da mit so ein paar Sukru-Nupsis an seinen Küchenschrank befestigt. Und hat da einfach so Nupsis genommen, an den Küchenschrank gepackt und irgendwie umgebogen, und sodass man das iPad da reinschieben kann. Und das ist einfach ein ziemlich cooles Material, um irgendwelche Dinge zu reparieren. Also ich hab jetzt auch irgendwie so bei so ein paar iPhone-Kabeln habe ich einfach mit dem Rest, den ich noch von diesem Tütchen übrig hatte, habe ich auch noch so ein bisschen so einen Knickschutz um das Kabel rumgebaut. Und wenn man auf die Sucro-Webseite geht, dann findet man dann noch ganz viele andere Beispiele, was man mit dem Zeug noch macht.
Ich finde schade, dass es ganz schön wenig ist in diesen kleinen Packungen.
Ja, es ist relativ wenig, es ist dafür auch relativ teuer, aber in meinem Fall hat es mir jetzt echt viel gebracht, weil also ich habe einfach so einen kleinen Bobble Sucro genommen und den halt hingeformt, da wo halt diese Plastikkappe in meinem Fitbit vorher war. Und das hat jetzt zur Folge, zum einen reiße ich mir die T-Shirts nicht mehr auf und zum anderen ist dieses Sucro-Zeug, das ist ja so auf Silikonbasis.
Ist nicht kacke für die Haut.
Ja, nee, ja, und gefühlt hält es halt deutlich besser in der Hose oder an der Hose, dadurch, dass es noch so gummiert ist im Vergleich zu dem Plastikding, was vorher dran war. Das heißt, es hat jetzt auch noch ein bisschen mehr Funktion.
Sehr schön.
Finde ich ziemlich cool. Wie gesagt, ist leider relativ, es ist die Packungen, die sind immer so suboptimal groß. Es ist entweder immer zu viel oder zu wenig drin. Ja. Und es ist, sagen wir mal, relativ teuer. Ich glaube, das, was ich hier verlinkt habe, da kosten dann irgendwie 8 so Tütchen, ich weiß nicht, 15 Euro oder so.
Ja, es sind 2 Gramm drin oder
so. Ja, genau, das ist 2 Gramm. Wenig. Aber es ist bunt und das ist eigentlich ganz cool und man kann dann irgendwie damit Dinge tun. Stellt sich raus, irgendwie der Fitbit meiner Mutter hatte das gleiche Problem. Ich habe ihr dann gleich eine Tüte Sucro in die Hand gedrückt und jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert hat.
Ja, sie wartet, bis du vorbeikommst, damit du es für sie machst.
Ja, nee, ich glaube,
das ist ja schon klar.
Ich glaube, das kriege ich schon so hin. Machen wir mal kurz weiter, damit wir auch noch fertig werden. Ich habe hier noch ein kleines ein Cucumber-Formatter. Also Cucumber ist ja so ein Test-Framework-Gedöns.
Oh, oh, der Flighty ist
Der Flighty ist weg.
Der Flighty ist weg.
Was? Ich bin
jetzt wieder da.
Wiederholen.
Sorry, also eigentlich bin ich noch da.
Wir können das wieder rausschneiden. Also es dir keine Sache egal.
Wird nicht rausgeschnitten.
Genau.
Alles genau richtig.
Genau. Also Cucumber ist so ein Test-Framework und das ist ein Formatter, der dir quasi ein Bootstrap-formatiertes HTML rausgibt, so auch sortierbar und so. Und was das Ding macht, ist, es merkt sich einfach, wie lange einzelne Steps brauchen, um ausgeführt zu werden und gibt dir dann Statistiken drüber, welche Tests brauchen am längsten, wie ist die Standardabweichung, wie oft werden sie aufgerufen und wie viel Zeit deiner gesamten Testsuite geht für einzelne Steps drauf. Und so kannst du halt auch sagen, okay, du kannst jetzt mal hier sinnvoll deine Testsuite ein bisschen optimieren, weil du halt weißt, was viel Zeit kostet und dementsprechend halt dort ein bisschen Zeit zum rein investieren kannst. Was ganz cool ist.
Sehr schön.
Also einfach irgendwie, wenn ihr Dinge schneller machen wollt, erstmal messen und dann
schneller machen.
Genau, was habe ich dann noch? Ich habe mal vor kurzem ein neues Objektiv für meine Kamera gekauft. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder diese ganzen Leute, die irgendwie andere Kameras haben und sagen, oh Gott, Nikon ist ja ganz furchtbar. Ich habe halt eine.
Aber die Objektive passen doch eh alle auf alles.
Nein.
Du hast gar keine Ahnung.
Nein.
Halt dich raus.
Keine Ahnung haben, sind total furchtbar. Wir unserem Bohr nicht mitmachen können.
Also eigentlich gibt es einen Religionskrieg zwischen Nikon und Canon und ansonsten. Und
ja, du musst dich für eine entscheiden.
Und du musst dich für eine Seite
entscheiden. Was ist, wenn du so eine Sony-Kamera hast,
dann bist du die Schweiz.
Ja. Aber gibt es nicht irgendwie Objektive, die man von dem einen kaufen kann, für das andere benutzen kann?
Ja, es gibt neben Ford-Birds-Anschluss.
Also,
es gibt da so einen standardisierten.
Nein, standardisiert ist es nicht. Du kannst bloß einen Adapter kaufen, der die einen für die anderen
Objektive. Ja, und im Zweifelsfall hast du dann halt mit dem anderen Objektiv keinen Autofokus mehr oder da scheint irgendwie Licht ein bisschen zur Seite rein und verzerrt oder sowas. Also auf gut Deutsch ist es irgendwie nicht so.
Entscheide super. Dich für eine Seite der Macht und dann kauf die richtigen Objektive dazu.
Genau,
das ist ganz einfach.
Ja, okay, jetzt aber zum eigentlichen
überzeugt.
Ding. Also was ich ganz nett finde, ist, ich finde ja irgendwie auch so Bilder, wo man mal so ein bisschen mit Tiefenunschärfe spielen kann, ganz nett und da ist es halt schön, wenn man Objektiv hat, was die Blende sehr weit aufmachen kann. Und ich fotografiere auch gerne mal so im, sagen wir mal, im Dämmerlicht oder im unter schlechteren Lichtbedingungen.
Ist nicht offene Blende, dass du gerade keine Tiefenunschärfe hast?
Nee, offene Blende macht Tiefenunschärfe. Wenn du sie zumachst, dann wird's schärfer. Aber dann kommt halt nicht mehr so viel Licht rein und dementsprechend musst du länger belichten und Dinge. Jedenfalls habe ich hier mal ein nettes Objektiv mir zugelegt. Das ist ein 35 mm Objektiv mit Festbrennweite und das ist relativ lichtstark, kann man dementsprechend nicht zoomen, sonst was, ist relativ einfach aufgebaut, ist auch klein. Aber es macht einfach schöne Bilder und gerade für so einen Preis, 172 Euro ist, sagen wir mal, für Optiken, für Spiegelreflexkameras relativ günstig.
Ist nicht teuer.
Ist nicht teuer, zumal du ja das direkt von Nikon hast, also das Nikkor.
Genau.
Es gibt natürlich auch noch welche von Sigma oder so, die du drauf teilen kannst, die sind ein bisschen billiger. Aber die kommen ja gleich direkt von Nikon. Wir haben zu Hause nochmal das 1:1 höher. Und zwar auch
das mit 1:1,4.
1:1,4,
genau. Das ist noch lichtstärker. Das kostet aber, glaube ich, gleich 300 Euro oder so.
Das kostet 338 Euro auf Amazon, also doppelt so teuer. Ja. Aber das ist eins der, was bei uns zu Hause sehr, sehr oft verwendet wird. Ja, also wenn man richtig, ich glaube, viel besser als 1:1,4 geht auch nicht.
Das kombiniert halt zwei sehr gute Aspekte. Zum einen mal eben das mit 35 mm. Also die Brennweite, weil ich habe irgendwann mal gehört, 35 mm ist so in etwa das, wie halt das menschliche Auge so sieht. Mhm. Also von der Verzeichnung, von den Winkeln, von allem her, von der Perspektive sozusagen. Und gleichzeitig halt mit der enormen Lichtstärke kannst du halt super Tiefenunschärfe bei Porträtaufnahmen und so weiter machen. Jo. Das macht halt riesig Spaß damit.
Genau, du musst halt ein bisschen damit umgehen können, dass du halt nur Festbrennweite hast.
Genau, du musst damit umgehen können, dass du nicht zoomen kannst, sondern dass du halt auch mal dich drauf zubewegen musst.
Ja? Oder weggehen.
Laufen, Instagram-Kinder, laufen nennt man das.
Wie macht man das bei Selfies dann? Laufen und Selfies machen gleichzeitig?
Ja, laufen und Selfies machen und auf die Schnauze fallen. Das sind die coolsten Selfies.
Felix, du hast da, glaube ich, ich habe gerade auf deinen Link geklickt. Ich glaube, was du missverstanden hast, sind die Blendenzahl und Blende auf und zu machen. Das ist invers. Also die kleiner.
Ja, genau.
Reziprok. Genau, also je kleiner die Zahl ist, je offener ist die Blende.
Reziprok Ingo punchen.
Genau. Ja, reziprok relativ.
Ja.
Ja, okay, sehr gut.
Das materielle Volumen steht im reziproken Verhältnis zu den geistigen Potenzen ihrer Erzeuger.
Deine Mutter.
Ja. War es nicht die geistige Kapazität? Ist auch egal.
Doku über Aaron Schwartz.
Ja, Doku über Aaron Schwartz, genau. Kennt er ja.
Kennt er ja.
Ja, der hatte ja traurige Berühmtheit, weil er auch schon mal bei unserem Toten der Woche dabei war. Und über den ist jetzt eine Doku gemacht worden, kann man sich im Internet auf archive.org runterladen, ist also eine kostenlose Sache. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ist mir erst die Tage vorbei geschwirrt, aber wer sich über den Aaron Schwartz mal ein bisschen informieren will, was er so in seinem Leben geleistet hat und warum der so ein Wunderboy war und warum er sich das Leben genommen hat, der kann sich diese Doku mal angucken.
Kannst du auch als Animated GIF runterladen, wird? Zunächst, bloß ganz klein.
Genau, und dann der Rausschmeißer der Woche. David Hasselhoff hat kurz vor diesem Spiel Deutschland-Argentinien ein Video gemacht. Guckt es euch einfach an. Ist der Rausschmeißer der Woche.
Sehr lustig.
Ja, also für alle, die es noch nicht kennen, man sollte sich vielleicht noch, auch wenn es ein Werbespot ist, das The Game Before the Game von Beats by Dre anschauen, weil das verarscht es ziemlich gut.
Ist lustig. So, gut.
The Hoff.
Hessel The Hoff.
Sound Hessel The Hoff. Und das Beste ist, dass er sich das quasi, als er sich geschieden hat, hat er da gesagt, okay, das will ich aber haben, ja. Kein anderer darf das benutzen. Sound Hessel The Hoff ist meins.
Schon lustig. Ja. Gut. Dann, ich wünsche euch wie immer frohe Zeit, passt auf euch auf.
Ja.
Habt Spaß.
Hessel The Hoff. Alle Sachen.
Am Gerät. Und bis nächste Woche.
Kommt klar.
Ciao.
Kommt klar.
Kommt drauf.
Kommt drauf.
Kommt rein. Kommt raus. Kommt ran. Kommt klar.
Oh yeah. It's alright.
Genau. Kommt einfach.
Ja. Total hart.
Tschüss. Boom.
Ciao. Warum haben die alle Kopfhörer?
Mann, Fleidio, du darfst nicht einfach so anfangen, über Objektive zu reden. Das muss ich wieder eins kaufen.
Nee, du musst keins kaufen. Du kannst einfach das von Fleidio ausleihen.
Zu welcher Religion?
Das kann ich nicht, weil ich gehöre leider zur.
Oh nein, du hast die falsche Religion gewählt.
Ja,
falsche
Religion. Doch. Laut meiner Frau, falsche Religion.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt irgendwann mal mit Nikon angefangen und sagen wir mal, ich. Ja. Naja, sag mal, du kannst schon wechseln, aber dann musst du halt. Ja, nee, die musst du halt verkaufen. Ja. Ja. Ja, sagen wir es mal. Ja. Ja, nee, also das Ding ist halt echt, sag mal, die Kameras, die geben sich nicht so besonders viel und im Zweifelsfall, ich glaube, wenn es dann sein muss, dann muss man halt auch seine Objektive gleich mitverkaufen. Also ich habe jetzt nicht so super viele, ich habe halt ein normales Kit-Objektiv, was ich mir irgendwann mal nachkaufen musste, weil es kaputt gegangen ist, und ich habe halt noch das, was ich gerade gepickt habe. Und damit renne ich eigentlich momentan hauptsächlich rum. Also so super Zoom-Objektive oder sonst was habe ich gar nicht, auch weil die halt echt schweineteuer sind. Ja, 2,8er Blende ist ja dafür, für das, dass es noch ein Zoom ist, ist es ja echt auch ganz nett, weil ich glaube, mein Kit-Objektiv hat irgendwie eine 3,5er oder so, oder 3,4er. Das ist... Ja. Ja. Ja, das Optikzeug ist halt echt alles scheiß teuer. Ja, das Problem ist, ihr habt eine große Nikon, ich habe eine kleine Nikon, meine hat keinen eigenen Autofokusmotor, deswegen kann ich zwar alte Objektive benutzen, aber habe dann keinen Autofokus. Ja. 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 Was hatten die, eine DD800 oder sowas? Ah, D7000. Das ist aber eigentlich eine kleinere. Ja. Dann ist es wahrscheinlich die D300, oder? Naja. Ja, ich glaube, ja, also ich glaube, das ist ja das Ding bei Canon, die haben das, glaube ich, einigermaßen einheitlich hingekriegt. Da ist, glaube ich, je kleiner die Zahl ist, je besser ist die Kamera. Also die D5 irgendwas, also, oder D3 oder was auch immer, das sind so die ganz dicken Profikameras, und die mit den zwei Stellen, das sind dann so Semi-Profi, und die mit den drei Stellen sind dann, und ich glaube, dann gibt es noch im Einsteigerbereich auch welche mit vier Stellen mittlerweile. Da gibt es auch eine, was weiß ich, 5000 oder so. Bei Nikon ist es irgendwie, ich habe jetzt zum Beispiel eine D40. Die die ist halt schon uralt, aber naja, tut's noch momentan. Und ich glaube, da gab es die 7, also das ist irgendwie, ich glaube, die D40 ist irgendwie so heute vielleicht eher eine D4000 so von der Liga her. Ich weiß es gerade gar nicht. Oder eine 3200 oder so. Ja, also meine, bei mir hat der irgendwie der Body, ich weiß gar nicht, der Body hat glaube ich 300 Euro gekostet oder so. Das ist ja für eine Spiegelreflexkamera echt nicht viel. Ja. 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 Ja, nee, das ist. Ja. Okay. Also in Sachen Systemkamera, ich habe meinen Eltern letztens mal irgendwie so ein bisschen recherchiert und eine empfohlen. Das war irgendwie eine Sony Nex. Ja. 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 Nun gut, dann gute Nacht und ich pack's dann auch mal. Ciao. Ingo, ich lade dann einfach nochmal hoch und jo. Okay. Ciao.